Jetzt, wie komme ich zur Vespa? Aber oh, das hat ganz früh angefangen. Irgendwo mit 14 habe ich mein erstes Mofa gekauft. Da war eine Herkules, die war dann nach kurzer Zeit kaputt, bevor ich
Oder
überhaupt die
500 oder
Prüfbescheinigung
1000.
hatte. Die hatte dann die Kurbelwelle kaputt. Da war ich traurig, habe hart beim Bauern dafür gearbeitet und mein Papa hat mir dann die erste Vespa gekauft, eine Super Bravo, die ich dann mit 15 fahren durfte. Dann hatte ich, glaube ich, den ersten Berührungspunkt mit einer PKXL1 von einem Kollegen. Hier gab es früher das Barca, das Bahnhofscafé in Kaldenkirchen. Das war damals sehr, sehr bekannt hier, so eine Umgebung, gerade so was zur Subkultur angeht. Da war alles am Verkehren und ja, das war halt so meine Welt. Ne? Das ist dann ganz nett, wenn wir mal so Schrauberabende haben, wie sich das so zusammenfindet. Ne? Der eine ist Kfz-Mechatroniker, ne? Die Jungen sind einfach noch ein bisschen fitter, wo ich dann schon denke, oh, kriegst du das hin? Ne? Dann sind
Ja.
die so, ah, die fuchteln bis zum Ende und
Okay.
das macht dann schon Spaß. Ne?
Hat man dann so gesagt, so, ach, ich habe jetzt ein bisschen Luft, eine halbe Stunde am Tag habe ich, jetzt mache ich das nächste Projekt, und wie kommt man dann zu McCloud?
Das ist natürlich die Schrauberei, die einem schon vor Jahren dahin gebracht hat. Ich hatte irgendwann eine ACMA gekauft, wo vermutlich ein guter O-Lack drunter sein sollte. So, und dann hatte ich das Glück, ich bin an einen Chemikalienhersteller gekommen, hatte mich mit dem ausgetauscht, was ich brauche, was ich benötige. Und dann sind wir irgendwie in einen Flow gekommen, wo wir die Waren hin und her geschickt haben, ich die Sachen ausgetestet habe, gesagt habe, was mich stört. Und wir sind irgendwann auf eine Mischung von dem Abbeizprodukt gekommen. Es gibt jede Menge Abbeizer, aber wir hatten da eine Mischung gefunden, wo ich relativ gut mitarbeiten konnte, ohne unbedingt den O-Lack anzugreifen. Das machen wir nicht.
Also
Das
macht
machen
man
wir
halt
nicht. Nein, das machen
wirklich.
wir alles selber. Nee, das machen wir nicht. Ne? Das machen wir alles selber. Das ist uns auch wichtig. Ne? Aber ich möchte wissen, was in dem Karton ist. Kann immer mal was schief gehen. Es ist auch so, dass wir Leute haben, die dann sagen: Hör mal, ich komme da aus der Ecke, ich weiß nicht, welches Produkt brauche ich denn. Das ist auch so, dann mache ich meine Hobbywerkstatt auf. Ich habe auch mit einer angebrochenen Dosen, wo ich mitarbeite. Und dann sage ich, ja, komm, dann komm vorbei, dann guck mal, welches Produkt richtig ist, was du
Ja.
brauchst. Wir testen, das kann ich aus der Entfernung nicht sagen. Ich bekomme oft Fotos zugeschickt. Ne? Wie viele Dosen brauche ich dafür und was brauche ich? Ja, ich kann nicht sehen, welcher Lack da drüber ist. Das ist nett gemeint. Ich biete dann auch immer ein Telefonat an, wie man sich so rantesten kann. Und wenn Leute hier in der Ecke sind, die kommen dann auch rum. Ich sag mal, irgendwo in eine Grenze kommst, wo du merkst, okay, wenn wir jetzt da den Anteil erhöhen, damit du eine sehr zügige Trocknung hast, dann hast du eine sehr hohe Oberflächenspannung. Das heißt, irgendwann wird die Oberfläche reißen
Ja,
und dann
das
passiert
ist
genau das, was wir nicht wollen. Es kommt der Sauerstoff wieder ans Blech und das ist ja eine Korrosion, ist ja wie eine Verbrennung. Ne, nehme ich einen Teil von den
ja.
Bestandteilen weg, die wichtig sind. Und das ist in dem Fall der Sauerstoff. Ja, dann rostet es nicht weiter und das Risiko wollte man dann nicht eingehen. Also die Lami war so mein absoluter Traum. Ich stehe total auf diese Eiba-Modelle mit dem beweglichen Kotflügel. Wie bin ich auf Lambretta gekommen? Ich bin irgendwann mal zu einem Run zu dem VTW nach Wegberg gefahren.
Ja.
Da, damals gab es den VTW noch. Da bin ich mit der Julia, Jolaila, bekannt, zusammengefahren und wir hatten die Roller getauscht. Beziehungsweise, nee, ich glaube, meine war kaputt, war nicht fahrbereit. Und dann hatte Julia mir einen Roller von sich geliehen. Wir sind da hingefahren abends, wollten dann die Nacht auch wieder zurück. Und dann hat sie mich ihre Lami fahren lassen.
Ja, herzlich willkommen zur Episode 43 der Blechgedanken. Unfassbar. Ich war mal wieder live und in Farbe unterwegs. Und zwar habe ich die Gunst der Stunde genutzt am letzten Wochenende und bin ja in Köln gewesen. Und vorher bin ich noch nach Niedergrüchten gefahren. Niedergrüchten, so weit war ich bisher noch nicht. Gladbach kenne ich ganz gut, aber Niedergrüchten liegt noch ein bisschen weiter westlich und das ist die Homebase von Stefan Kloth und seiner Frau und damit auch von McCloud. Also jeder, der mal eine Vespa restauriert hat, ist in den letzten Jahren wahrscheinlich schon mal auf das ein oder andere Produkt von Stefan gestoßen. Wir haben uns aber nicht unbedingt über die Produkte an sich unterhalten, sondern eher: Wie kommt man überhaupt dazu? Weil Stefan ist jetzt, sagen wir mal, mit seinem normalen Beruf, den er macht, nicht wirklich als Chemiker unterwegs. Also wie kommt man dazu, dass man sich in diese Bereiche reinbegibt? Was bedeutet das überhaupt? Das heißt, wie findet man das richtige Produkt? Was muss man alles beachten? Wo muss man hin? Was bedeutet das, wenn man das aufbaut und das Ganze? Und vor allen Dingen, wie kommt man dazu, dass man parallel natürlich immer noch das Thema Vespa besitzt? Weil Stefan ist natürlich über das Thema Vespa, Vespa fahren, Vespa schrauben, Vespa restaurieren, letztendlich da gelandet, was er nebenher als Projekt immer noch betreibt. Und zwar zu aller Freude von uns, weil ich selber habe bisher noch kein Produkt ausprobieren können, weil ich bisher nichts restauriert habe, werde das aber bestimmt irgendwann mal tun. Also es soll keine Verkaufsgeschichte sein, sondern ich wollte auch mal ein bisschen gucken, was steckt hinter dem Menschen, Stefan Kloth. Und es war ein total schönes Gespräch und ich bin dann nach dem Gespräch direkt weitergefahren, weil abends war ja der Neiter von Markus Gogolin im Gloria in Köln. Da war auch der ein oder andere, mit dem ich schon gesprochen habe, auch vor Ort. Ich habe endlich Olli Hagge persönlich kennengelernt. Natürlich habe ich auch Tina getroffen und Martin, die beide an dem Abend aufgelegt haben. Insgesamt war das Wochenende ein wunderschönes Wochenende. Einziger kleiner Nachteil. Ich habe dann am Sonntag gespürt, dass die Erkältung durchkommt und deswegen seht es mir nach. Vielleicht ist meine Stimme gerade auch noch ein bisschen nasal unterwegs. Deswegen hat mich die Woche ein wenig zur Bettruhe gezwungen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß mit mir und Stefan. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns auf der Straße, wobei das Treffen mittlerweile etwas schwieriger wird. Die Saison neigt sich ja sehr merklich zu Ende. Das Wetter heute war sehr schmuddelig draußen. Ich war eigentlich nur ganz kurz im Fitnessstudio in der Sauna und sonst habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Außer natürlich das Intro und das Outro für diese Folge zu sprechen. Ja, herzlich willkommen zur Episode 43 der Blechgedanken nach dem Shorty-Variante vom Vespici. Jetzt endlich mal wieder ein komplett langer mit einer Person und vor allen Dingen live von den Farbe. Ich sitze hier gerade in Niederkrüchten. Das liegt hinter Gladbach, kurz vor der holländischen Grenze. Ich habe die Möglichkeit genutzt, weil ich heute Abend noch in Köln bin, bei Stefan vorbeizufahren. Wir planen das schon eine ganze Zeit lang. Es gab dann halt die ein oder andere Verschiebung aus familiären Gründen, was die Familie geht ja in dem Fall immer vor. Aber jetzt sitzen wir gegenüber am Samstag. Beide ein bisschen betrübt, weil unser Verein gestern richtig scheiße gespielt hat wieder.
Ah, da wollen wir nicht drüber reden.
Da sprechen wir nicht viel, heute im Podcast wahrscheinlich wirklich nicht drüber, sondern über ganz andere Themen. Stefan Kloth, er stellt sich jetzt mal ganz kurz vor und dann sehen wir uns einfach mal an, wie die Geschichte uns heute mal weiterbringt. Stefan.
Ja, hallo. Erstmal herzlich willkommen. Ja, bin mega froh, dass das heute dann so klappt. Stefan Kloth wird es ausgesprochen.
Sorry.
Nicht dramatisch. Alle sprechen das Kloth aus. Mache ich nicht. Ich glaube nicht. Aber Kloth wird es ausgesprochen. Aber ja, ne, ich denke, kommt auch viel von dem Namen McClouds Originals. Aber da kommen wir dann später zu der Entstehung, glaube ich, von dem Namen. Ja, also, ich bin Stefan Kloth, bin 49 Jahre alt, Baujahr 76. Ich denke, die meisten kennen mich von McClouds oder vom Blechfreund, von unserer Klamottenmarke. Was bin ich denn so? Lass mal überlegen. Also, ich bin eigentlich ursprünglich gelernter Heilerziehungspfleger, bin seit 27 Jahren in dem Bereich unterwegs, habe 25 Jahre mit Menschen mit einer geistigen Behinderung gearbeitet und arbeite jetzt seit 2 Jahren im ambulant betreuten Wohnen für, ich sag mal, überwiegend im Bereich psychisch behinderte Menschen.
Und wie kommt man dann zu Vespa?
Ja, wie kommt man dann zur Vespa?
Ne? Und wann
kommt man? Ne? So ganz ursprünglich bin ich ja mal Industriemechaniker geworden, so ganz klassisch, einfach um das mal so eben abzurunden, durch den Zivildienst, wie es früher so war. Damals musste man sowas machen, bin ich in den Zivildienst reingerutscht, was mir dann damals sehr viel Spaß gemacht hat. Und in der Industrie war es am Kriseln, Zeitverträge und habe dann mich entschlossen, nochmal eine Ausbildung zu machen. So, jetzt, wie komme ich zur Vespa? Aber das hat ganz früh angefangen, irgendwo mit 14 habe ich mein erstes Mofa gekauft. Da war eine Herkules, die war dann nach kurzer Zeit kaputt, bevor ich überhaupt die Prüfbescheinigung hatte. Die hatte dann die Kurbelwelle kaputt. Da war ich traurig, habe hart beim Bauern dafür gearbeitet und mein Papa hat mir dann die erste Vespa gekauft, eine Super Bravo, die ich dann mit 15 fahren durfte. Dann hatte ich, glaube ich, den ersten Berührungspunkt mit einer PKXL1 von einem Kollegen. die ich dann mal illegalerweise gefahren bin und habe mich damit auf den Semmel gelegt, da wo ich ja den Schaden auch bezahlen konnte. Und hatte eigentlich immer den Drall, Vespa zu fahren, aber meine Mutti wollte das nicht. Führerschein durfte ich nicht machen, ich durfte nur Mofa fahren und dann hat sich das alles gezogen. Irgendwann hat man mal so ein bisschen Yamaha DT gefahren und ja. Irgendwann hat sich das ergeben, dass ein Feuerwehrkamerad kam und sagt: Mensch, schau mal, ich habe da noch so eine Vespa stehen, ich muss mein Lager räumen. Kennst du keinen, der die haben will? Da war eine PKS, eine 50er vor. Ich denke so roundabout, ah, das ist schon bestimmt 23, 24 Jahre her. Und dann habe ich diesen Haufen auf der Palette zerlegt, gekauft. Und ja, da hat es dann angefangen, das Ding aufzubauen, wenig Ahnung davon, bin dann an den VTC Kempten gekommen, habe da eine Mega-Unterstützung von dem Olli bekommen und war damals, ging es sich so ein bisschen darum, so OLAK, habe ich gesagt, nee, das muss perfekt sein, die muss gesandstrahlt und das muss lackiert werden und die haben wir dann auch fertig gemacht und neu lackiert, Marrakesch-Braun und ja, so diese Olack-Liebe, die ist dann halt echt so auf die Jahre entstanden, dass man sich da immer mehr mit auseinandergesetzt hat, was dann auch eigentlich irgendwann zu unserer Firma geführt hat.
Ja.
So ist so die Entstehung zur Vespa hin.
Du hast ja gesagt, das war eine 50er.
Das war eine
Wie
50er.
alt warst du da? Und
Wie alt war ich denn da? Überleg mal vor 20 Jahren,
also
was
mit
war ich? Ich war
Autoführerschein fahren dürfen?
29 sowas in dem
Okay.
Dreh. 29 in dem Dreh und habe dann tatsächlich noch irgendwann mal den Motorradführerschein gemacht, um einfach so aus der illegalen Szene rauszukommen. Tuning und ne, man hat dann ein Haus und denkt dann immer darüber nach, wenn da was passiert, dann ist das Häuschen weg. Das
Okay.
machen wir mal nicht. Und dann haben wir dann Motorradführerschein gemacht und dann kamen dann auch die Großen. Ne, dann von PX, bis dann irgendwann so die ACMA-Projekte anfingen und ja, jetzt bin ich ja gerade die Lambretta am fertig machen, eine LI2, eine Eibar und ja.
Also hier rechts von uns, ihr könnt es nicht sehen, vielleicht mal in einem Foto steht halt ein Schmalrahmen.
Rundlenker, ne?
Rundlenker. Banane sehe ich. Ist da sonst irgendwas da? Was ist
Ist ein
da drauf?
75er ist da
Okay.
drauf, ne? Die ist dann irgendwann nicht mehr gefahren worden, war auch ein Projekt, was ich komplett gemacht hatte, da ist das Beinschild komplett neu gekommen und mit komplettem, ja, ich sag mal, Neuaufbau. Und ja, die ist mir zu sehr ans Herz gefallen, ja, liegt mir zu sehr am Herzen, um die zu verkaufen. Und deshalb macht die sich, glaube ich, hier in der Wohnung ganz gut.
Ja.
Das, ja,
Flüssigkeiten sind raus, oder?
Flüssigkeiten sind raus, alles konserviert.
Die bessere Hälfte lässt das auch zu.
Natürlich, ne? Sonst könnte ich meinen Irrsinn, meinen Wahn überhaupt nicht so ausleben. Ne? Das ist natürlich ein wichtiger Teil da im Ganzen.
Aber die PK hast du wahrscheinlich nicht mehr, die ist irgendwann.
Die habe ich auch noch.
Die hast du
Die
noch.
habe ich
Okay.
noch. Ne? Aber eigentlich habe ich ganz wenige Stücke verkauft. Ja? So PXen waren damals so für mich so, wo ich gesagt habe, so kriegst du immer wieder, ist nichts
Ja.
Besonderes. Heutzutage finde ich, das ist so eigentlich für mich der Daily Driver, der immer stabil läuft. Und man ärgert sich dann doch, dass man die ein oder andere verkauft hat. Ne? Eine davon fährt mein Sohn jetzt,
Okay.
ne? Der dann auch immer 50er gefahren ist. Und dann irgendwann kam und sagt so, ich komme jetzt meinen Roller abholen. Ne? So, wie, du kommst den Roller abholen? Du wolltest doch nur diesen W196 machen. Das ist ein bisschen mehr drunter. Das darfst du nicht fahren. Dann hat er mir den Führerschein gezeigt und gesagt, ich darf alles fahren. War dann auch eine schöne Überraschung. Ne? Und ja, ist halt auch bei uns im Club der Junior und ja.
Vor allen Dingen ist das so, ist ja gut, wenn man selber weiß, wie es ist, dass man den Kindern das erlaubt und nicht
Ja,
sagt, so darfst du halt
genau.
nicht. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass ja, du natürlich nicht nur Vespa fährst, sondern auch irgendwas anbietest. Du hast gesagt, die Leute kennen dich von MacLeod. Einen Schritt nochmal zurück, bevor wir dazu kommen, wie das dazu gekommen ist. Claude, kommt das aus dem, wir sind ja näher an der holländischen Grenze. Wo kommt der, weißt du, wo der
Ja,
Name
ich
herkommt?
bin Niederländer. Ja,
Niederländer.
also ich bin tatsächlich Niederländer. Hängt auch wieder mit dem Namen der Firma zusammen. Dann später, da kommen wir dann auch noch drauf. Der ganze Ursprung des Namens, der kommt aus Frankreich. Ist dann
Okay.
irgendwann in die Niederlande übergeschwappt. Wir haben viel alte Verwandtschaft in den Niederlanden und ja.
Bist du auch aus Niedergrüchten oder aus der
Ich
Gegend?
bin hier geboren
Okay.
tatsächlich, ne? Aber mein Vater ist noch in den Niederlanden geboren und haben direkt an der Grenze, nennt sich Oberkrüchten, an der Mainweg grenzt das. Da ist mein Vater aufgewachsen und ja, da war dann als, ich kann mich noch erinnern, so als Kleinkind war halt viel Kontakt zu der niederländischen Familie. Was leider Gottes nicht so war, ist, dass wir dann zu Hause niederländisch gesprochen haben. So
Okay.
kann ich mich zwar verständigen, aber halt nicht fließend.
Okay, aber
Das
du
ist halt
verstehst.
schade. Nein, nein, ich verstehe da schon
Ja.
relativ viel. Und wenn das eine oder andere Bierchen mehr leer ist, dann klappt das auch mit dem Reden. Dann wird es auch fließend.
Die Vespa, du hast gesagt, du wolltest mal eine Vespa. Was war denn das für dich als, war das für dich ein Symbol? Gab es noch andere, die hier rumgefahren sind mit
Ja,
einer
ja.
Vespa? Wie war das denn so? Du hast ja bis 76 geboren, bist einen Tag älter als ich, jünger als ich. Bist du auf Runs gefahren damals auch? Oder wie war
Nee,
die?
das hat erst echt später angefangen. Das war für mich, wie soll ich das sagen? Oh, so angefangener Jugend hat das so mit 13, 14, dass du so ein bisschen, ich sag mal so, in diesem Psychobilly-Rockabilly-Bereich rumhingst, hast dann irgendwann gemerkt, so, da war ich, boah, wie alt war ich da, so 15, 16, da fingen die ersten Älteren an, waren ja alles echt Leute bei, die dich geprägt haben, die viel älter waren. Und da fing es halt an mit Drogen, mit Beschaffungskriminalität. Und dann hast du gesagt, da dreht sich gerade in der Richtung, da möchtest du gar nicht hin.
Ja.
Das hat mich so ein bisschen aus der Szene rausgebracht. Dann ist das halt so in der Schule, ne? Dann willst du natürlich mit der Gemeinschaft da zusammenhängen. Dann ging das so ein bisschen so in diese normale Diskothekenrichtung, proletisch. Und ich habe mich da nie wohl gefühlt. Ne? Ich
Ja.
bin da nie irgendwie, du bist mal mit in eine Disco gefahren, aber da war immer so, dann standst du da gelangweilt irgendwo in der Ecke. Und
Die Musik war nicht,
die
die man hören
Musik war nicht
wollte.
meine. Und hier gab es früher das Baka, das Bahnhofscafé in Kaldenkirchen. Das war damals sehr, sehr bekannt hier, so eine Umgebung, gerade so was zur Subkultur angeht. Da war alles am Verkehren und ja, das war halt so meine Welt. Ne? Und wir hatten so eine Kneipe, so eine Musikkneipe. Da gab es, ich weiß nicht, wie viel Bier, so auch ein Connys Come In hieß das. Da war wie so eine Art Studentenkneipe. Das war halt alles sehr alternativ und da habe ich mich echt wohl gefühlt. Ne? Und da hast du halt deine Zeit verbracht. Und ich glaube, das ist irgendwo die Verbindung. In der Jugend hattest du, in der Schulzeit waren halt so diese ganzen Yamaha DT-Fahrer und alles. Das war halt so eher dieses, ja, für
MTV.
mich Proletenvolk und Vespa habe ich immer so ein bisschen so, ja, als Randgruppe, würde ich nicht, ist das richtig ausgedrückt, Randgruppe, aber es war halt was Besonderes, was halt
Ja,
nicht
also was
so in den,
Positives.
was nicht in den Vordergrund ging, um sich zu präsentieren.
Ja.
Und hatte da mal, damals einen Schulkameraden, der Sven Hennekes hieß der, wenn ich das so sagen darf. Der fuhr dann schon auf Runs und so was. Und das war schon eine geile Sau. Das fand ich schon cool, wie er dazu alles gelebt hat. Und ja, das hat einen irgendwo so unterbewusst immer so in die Richtung gebracht. Auch so die Erfahrung mit dem ersten Unfall mit der 50er. Ja, und dann war man dann halt doch, wo dieses Angebot kam, da war man Feuer und Flammen. Und
Wie ist das
das macht
denn,
halt auch
wenn
so ein
man,
bisschen aus.
wie, also Mönchengladbach ist von hier ungefähr 30 entfernt, ne?
Ja, das
30,
sind so
35.
knapp 20,
Ja.
25 Kilometer.
Fährt
Ja.
man dann, war Gladbach, Mönchengladbach dann da, wo man auch hingefahren ist, oder wo fuhr man hin? Oder fuhr man auch einmal über die Grenze nach Holland, nach Venlo oder sonst irgendwas? Und gab es da einen Austausch in der Jugend? Oder du hast gesagt, das Musikcafé, was da war.
Ja, das ist auch eher hier so im Dörflichen. Dann zieht sich das so in den Kreis Heinsberg, zog sich das früher rein. Dann Gladbach war eher so, ja, so mit Arbeitskollegen ausgehen, die Altstadt. Ne, aber da war ich nicht so subkulturmäßig in irgendwelchen Ländern. Da war so damals in der Jugend noch sehr metalmäßig ausgerichtet. Da war dann
Okay.
nicht ganz so mein Ding. Aber da war man halt auch in Gruppen, um Bierchen zu trinken. Und so war halt auch früher gemütlich die Altstadt in Gladbach. Ne, ist heute leider Gottes nicht mehr so viel los. Und die Niederlanden war dann eher so für Tuningteile fürs Mofa tatsächlich.
Okay.
Ne? Da gab es dann hier in Romont einen großen Laden. Das war dann der Daytona Shop. Und da ist man dann hingefahren für den dicken Auspuff, für den anderen Zylinder und alles. Das war dann ja so die Anlaufstrecke. Und ja, das ist so die Verbindung nach Holland. Oder halt klassisch Zigaretten kaufen und alles.
Okay.
Ne? Das war das dann halt so. Ne? Aber ja.
Du hast gesagt, VC Kempten,
VTC Kempen.
VDC. Wie weit ist Kempten von hier?
Kempen sind ungefähr, ja, ich würde sagen, auch so 25, 30 Kilometer.
Okay.
Aber zählt noch zum Kreis Viersen mit.
Okay. Das heißt, du bist da auch noch Mitglied im
Nee, da
Kempten.
war ich Mitglied. Da
Da
war ich
warst
viele,
du.
viele Jahre Mitglied. War so irgendwann so für mich, dass das einfach zeitlich nicht mehr passte. Die Distanz war sehr groß. Man hat wenig Dinge mitgemacht oder konnte wenig Dinge mitmachen. War auch so ein zeitliches Problem mit McClouds und alles. Und irgendwann hat man sich entschieden, sagt so, Mensch, das ist jetzt nicht mehr so mein Ding, so in die Richtung zu gehen. War ein super toller Club, auch sehr familiär aufgestellt, ne, mit den Frauen so. Und da war irgendwo in so einer Zeit vielleicht auch so eine persönliche Kiste von mir, wo du einfach, ja, weiß ich nicht, anders getickt hast, ne, aber man hat halt immer noch einen sehr, sehr guten Draht zueinander. Und ja, war eine sehr prägende Zeit. Ne? Und
Okay, wie
da
lange war
war,
das ungefähr?
boah, da war ich bestimmt auch 12 Jahre, 10, 12 Jahre in dem
Okay.
Club drin. Ne? Und dann haben wir dann irgendwann, ich war jetzt ein paar Jahre nicht im Club, und dann haben wir dann mit ein paar Leuten gesagt, so Mensch, wäre doch echt schön, wieder was zu machen. Gerade wir so, die so ein bisschen auf Subkultur stehen, kümmern nicht hier und da welche zusammen. Ja, und dann haben wir uns dann entschieden, so die Blechfreunde-Scooter-Club zu machen. Und haben da jetzt von den Mitgliedern, da ist ein Altskinet aus Holland bei, der ist jetzt so, ich denke so 63, 62, 63 müsste der Marcel sein. Bis hin zu, der Jüngste ist bei uns der Jan, der ist, ich glaube, der müsste jetzt so 25, 26 so in dem Dreh sein. Ne? Und das
Was
ist
ja
dann halt,
mittlerweile selten ist, der
ne,
Nachwuchs, ne?
aber das ist dann halt ganz schön. Ne? Du hast dann halt auch welche im mittleren Alter, so von 35, 40, ne? Ich jetzt so in den fünf, mit den 50 knapp. Und das ist dann ganz nett, wenn wir mal so Schrauberabende haben, wie sich das so zusammenfindet. Ne? Der eine ist Kfz-Mechatroniker, ne? Die Jungen sind einfach noch ein bisschen fitter, wo ich dann schon denke, oh, kriegst du das hin? Ne? Dann sind
Ja.
die so, ah, die fuchteln bis zum Ende, und
Okay.
das macht dann schon Spaß.
Wie viel
Ne?
seid ihr ungefähr?
Wir sind 9 Leute, sind
Neun.
wir.
Also
Neun,
heute
ne?
nur
So ein
ganz
kleiner,
klein.
schnuckeliger Club, ne?
Ja.
Ist auch bei uns so, ne? Auch, wo ich so ein bisschen von weg wollte oder wo wir uns da alle bei uns einig waren. So dieses klassische, jeden Monat Stammtisch und immer treffen und so. Das kriegt man heute sehr, sehr schwierig nur noch hin. Ne? Man merkt halt viele bei uns, so der Junior, der war jetzt, er hatte seine Technikerausbildung gemacht. Wir haben noch einen im Club, der ist jetzt gerade seinen Meister am Machen. Und das sind dann halt auch echt Leute, die am Wochenende komplett eingeschränkt sind.
Ja.
Dann sind die in Familiengründungen, und da gehen die Interessen so ein bisschen, die Wichtigkeiten ein bisschen auseinander. Und, aber das ist okay. Ne? Aber wir wissen, ne? Meistens haben wir das hier bei mir so ein bisschen. Dienstags schraube ich, dann ist der Schrauberabend und dann ist die Garage offen, und wer kommt, der kommt. Dann wird noch das eine oder andere Bierchen dabei getrunken, ein bisschen geschnackt, und dann ist das auch ganz schön. Ne?
Community.
Oder wenn einer nicht weiterkommt an seinem Projekt, ja, dann wird das hier rübergeholt und dann guckt man dann zusammen danach. Ne?
Schraubst du lieber oder fährst du lieber?
Das Problem ist ja, dass man immer so viel schrauben muss. Ne? Aber wenn die Zeit es zulässt, bin ich halt, glaube ich, schon der sich da gerne darauf einlässt, so ein ganzes Projekt zu machen. Aber das, ich merke jetzt einfach so im steigenden Alter, es fällt nicht mehr so leicht wie vor 10, 20 Jahren. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen was damit zu tun. Ne? Man ist beruflich heute sehr, sehr eingespannt. Dann kommt die Firma noch dabei. Ich komme teilweise um, weiß ich nicht, 6, 7 von der Arbeit, so, dann musst du noch Pakete packen, dann bist du das noch am Machen. Die Kreativität für den Blechfreund lässt momentan so ein bisschen zu wünschen übrig, ne, weil man einfach so das alles zeitlich nicht mehr schafft. Und ja, dann sind so die Momente, wo man sich dann auf so ein Projekt einlassen kann, die werden gerade so ein bisschen gering. Ne? Aber man muss
Okay.
sich da so ein bisschen, merke jetzt so für mich so gerade, ja, man muss sich so ein paar Projekte einfach abschließen, um dann mal wieder Zeit dafür zu
Luft zu haben
haben.
für
Ne?
andere Dinge.
Und das ist jetzt die Lami, die ich am fertig machen bin. Ich habe den Motor fertig, die Scheibenbremse ist fertig. Alle Rahmenteile sind soweit aufgearbeitet, und jetzt geht es sich um die Endmontage. Und ja, ich freue mich schon darauf, wieder die Garage aufzuräumen, zu sagen, so, und jetzt gehst du da dran. Jetzt habe ich die Zeit nur für dieses Projekt.
Du hast gesagt, das ist das erste Lami-Projekt. Ich fahre ja auch nur Vespa. Bei uns in den letzten Jahren sind ja auch immer mehr Lamis dazugekommen, im Freundeskreis. Der Motor ist ja komplett anders.
Der Motor ist komplett anders, ja, da musste ich auch sagen. Aber da hat mich der Kumpel von mir, der Olli Jesche von der Rollerklinik in Köln, unterstützt, weil das einfach, da war ich noch nie dran mit dem innenliegenden Kettenantrieb, da habe ich keine Ahnung von. Ne? Zerlegen, alles gut, wunderbar. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind ja auch die Teile, kosten auch nicht mehr das, was man mal vor 10, 20 Jahren bezahlt hat. Da kannst du ja mittlerweile schon einen Automotor für fertig machen. Und ja, da muss ich ehrlich sagen, nee, bevor ich da was falsch mache, manche technischen Gegebenheiten wie eine Drehbank und sonstige Sachen zum Ausmessen, die habe ich nicht, und da hole ich mir dann auch die Unterstützung. Aber die ganzen Karosserie-Sachen, Schweißarbeiten, sonst was, das mache ich natürlich alles selber.
Das heißt, du hast hier, ich sehe nur einen Anbau, aber da sind dann irgendwo
Das
eine
ist
kleine
mein.
Werkstatt
Ja,
eingerichtet, wo man alles machen kann.
genau.
Du hast ja beschrieben, dass du Industriemechaniker gelernt hast, also so eben auch die ganzen Blecharbeit machen kannst und Motoren. Dann hast du gesagt, Zivildienst, bist du rübergerutscht, in die Pflege hast das, machst das ja auch immer noch. Wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, ich habe noch so ein bisschen Freizeit? Du hast gesagt, dein Sohn ist jetzt, also du hast Kinder, einen Sohn.
Ein
Ein
Sohn,
Sohn.
ja.
Wenn er alt ist, dann ist er nicht mehr im Haus, hat man wieder ein bisschen mehr Luft. Das kenne ich ja auch. Das hat man dann so gesagt, so, ach, ich habe jetzt ein bisschen Luft. Eine halbe Stunde am Tag habe ich, jetzt mache ich das nächste Projekt. Und wie kommt man dann zu McCloud?
Ja, das ist die Schrauberei. Ja, da war unser Sohn noch da. Aber einen Sohn habe ich, der ist 26 Jahre, der wohnt nicht mehr hier seit ein paar Jahren und ja, ist verheiratet und hat uns diese Woche am 14. unser erstes Enkelkind geschenkt.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Also zu dem ganzen Trauerjahr in der Familie ist das echt eine schöne Sache gewesen. Sehr emotional. Ja, jetzt kommen wir aber auf McClouds. So, das ist natürlich die Schrauberei, die einem schon vor Jahren dahin gebracht hat. Ich hatte irgendwann eine Agma gekauft, wo vermutlich ein guter O-Lack drunter sein sollte. So, und dann hatte ich das Glück, ich bin an einen Chemikalienhersteller gekommen, hatte mich mit dem ausgetauscht, was ich brauche, was ich benötige. Und dann sind wir irgendwie in einen Flow gekommen, wo wir die Waren hin und her geschickt haben, ich die Sachen ausgetestet habe, gesagt habe, was mich stört. Und wir sind irgendwann auf eine Mischung von dem Abbeizprodukt gekommen. Es gibt jede Menge Abbeizer. Aber wir hatten da eine Mischung gefunden, wo ich relativ gut mitarbeiten konnte, ohne unbedingt den O-Lack anzugreifen. Ne? Aber das Produkt war gut. Und dann habe ich hier gesessen, ach Mensch, das ist eigentlich, auch, da könntest du was draus machen. Warum lässt du das nicht in Dosen füllen? Wir machen einfach mal den Abbeizer als Produkt, weil es gab nicht viel in der Szene. Und das, was angeboten war, war bei weitem höher im Preis. Und dann haben wir das versucht. So ist das eigentlich entstanden. Ne? Fazit von der ACMA war eigentlich, der O-Lack war total scheiße. Am Beinschild war nichts mehr drunter, ne?
Okay.
Was irgendwo mal an der kleinen freigekratzten Stelle war. Aber ja, so hat es angefangen. Ne?
Okay.
Aber das war echt, so ist die Grundidee entstanden. Und dieser Hersteller, dieser Produzent, ne, wo wir damals die Mischung mit zusammengestellt haben, ja, der hat das dann erstmal für uns produziert. Wir hatten dann eine Zeit, eine Anfangsphase, Probleme mit den Dosen, weil die Dichtung nicht hielten. Die hatten dann Druckverlust und mussten dann irgendwann, weil dieser Produzent das nicht auf die Kette bekommen hat, den Abfüller wechseln mit unserer Rezeptur, die wir dann von denen hatten. Und haben diese Rezeptur nochmal verbessern lassen und lassen jetzt von einem anderen Werk
Okay.
füllen.
Warum hat der, mit dem du das zusammen gemacht hast, nicht gesagt, die Rezeptur ist meine und ich vermarkte das selber?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das Interesse war nicht da,
Okay,
ne?
er hat
Da jetzt
gesagt,
in dieser Szene da reinzugehen. Ne?
okay,
Aber
aber
das war,
das ist ja eigentlich noch nicht mal
das war super,
Szene.
ne? Aber
Ja.
wir arbeiten immer noch zusammen mit anderen Produkten und ich
Ja.
glaube, das ist so, wenn du, ich habe viele Firmen kennengelernt, die natürlich dann merken, oh, da ist jemand präsent in dem Bereich. Oh, vielleicht können die auch unsere Produkte verkaufen. Es ist ja nicht nur, dass wir jetzt unsere McClouds-Produkte verkaufen. Wir verkaufen ja auch hier von Elascon bis Fluidfilm die Dinge oder Rot-Weiß. Das sind Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, welche Produkte wir dann auch noch so als Ergänzung mit anbieten. Weil ich denke, das ist schon ganz wichtig. Ne? Ich möchte ja nicht nur das Abbeizprodukt bestellen, sondern wäre natürlich auch immer ganz nett, wenn du die anderen
Das
Dinge auch
Rundum-Paket.
dabei bekommen kannst. Da sind wir ja nicht allein, das Scooter Center, sonst was, die bieten die Dinge ja auch an, wie Rot-Weiß-Produkte etc. Dann haben wir noch Öle, die wir vertreiben. Nicht nur für die Rollerfahrer, da sind wir von, ich sag mal, Industriebetrieben, Golfplätze, die wir mit Traktorenöle beliefern. Da arbeiten wir mit einer Firma zusammen, die sitzen in Süddeutschland. Das ist die Firma Rectol, das sind die Opolmann-Ölwerke, mit denen wir arbeiten. Ja, und so hast du halt ein Netzwerk aufgebaut mit Leuten, mit denen du zusammenarbeitest. Und da waren natürlich auch, wie eben genannt, Firmen bei, die wollen dann deine Produkte reinbringen, wo du sagst, okay, wir können uns darüber unterhalten. Wenn die Sachen gut sind, können wir die ins Sortiment nehmen. Aber wir können direkt mal sagen, aber wenn ihr hier mit Preisen um die Ecke kommt wie im Internet, dann braucht man gar nicht zusammenzuarbeiten. Nein, das machen wir nicht. Nein. Und dann bekommst du dann die Preise und dann sagst du, gucken Sie mal, das Zeug bekomme ich im Internet günstiger, wie ich das bei euch einkaufe. Da brauche ich nicht mitzuarbeiten.
Wie findet man denn die richtigen Partner, mit denen man
Ich glaube,
zusammenarbeitet?
das
Ist es
ist,
menschliches Gespür, die du über Jahre
ja,
erarbeitet
ich
hast,
glaube,
oder?
man geht natürlich in Kontakt und man merkt, glaube ich, auch direkt, wie der andere am Telefon tickt. Was mir persönlich wichtig ist, ist immer, die Leute auch persönlich kennenzulernen. Aber wir haben dann die Firmen, mit denen wir arbeiten oder die für uns füllen, mischen, und die haben Außendienstmitarbeiter, die auch regelmäßig hier hinkommen. So, und
Okay.
das ist mittlerweile, bei manchen ist das schon fast, ja, ich sag mal, ist das ein freundschaftliches Verhältnis? Kann ich, weiß ich nicht, ne? Aber
Auf
schon bei
Augenhöhe
manchen auf
dann.
Augenhöhe, ne? Auch mal ein privates Wort, was fällt. Und ich glaube, das sind dann einfach auch so die Dinge, gerade so bei Rectol merke ich das ganz besonders. Der Herr Stahlhut, der ist für uns da der Außendienstmitarbeiter, das ist eine unglaublich nette, persönliche Ebene. Und du merkst einfach, die Preisgestaltung ist auch sehr fair. Das heißt, ne, da müssen wir nicht drüber reden, Marge muss bei mir hängen bleiben. Ich mache das ja nicht für Hobby und für Schönen. Es muss ja auch ein bisschen was dabei hängen bleiben. Ne? Es sind viele Kosten, die du abdecken musst. Und da muss ich am Ende des Tages gucken, dass da auch der Schnitt stimmt. So. Und wenn du dann eine Firma hast, die dann sagt, okay, ist mir egal, ob du bei uns einen LKW abnimmst oder eine Verpackungseinheit, du bekommst den gleichen Preis wie der große, ist das für mich eine sehr coole Sache. Das
Das
machen
ist
nicht viele
fair.
Firmen.
Nee,
So,
das ist klar. Das
und
geht
das sind
meiner.
so Dinge, die du, ja, mit denen du gerne arbeitest. Oder wenn ich merke, so, ich habe eine Reklamation und es wird vernünftig mit mir umgegangen, ist das eine gute Sache. Wenn eine Firma ist, die das sehr abwiegen und dich mit deinem Problem alleine lässt, mit denen möchte ich nicht arbeiten. Habe ich keinen Bock drauf.
Kannst du dich
Ne?
noch
Das
daran
ist halt.
erinnern, wie viele Rezepturen du im ersten Prozess erarbeitet hast, bis ihr die gefunden hattet, die da waren?
Ich denke, das war.
Und es kostet Zeit,
Das
es kostet
kostet
Geld
Zeit. Das ist,
letztendlich auch.
aber das ist ja, es kostet Zeit, aber das kann ich nicht mehr genau sagen. Ob das 5, 6 Hin- und Herschickereien waren, das kann ich nicht genau
Das
sagen.
heißt, du
Also
hast ja
könnte ich
mal in
jetzt
der
nicht
ACMA
sagen.
an unterschiedlichen
Ne?
Stellen
Ja, genau.
geguckt,
Du hattest dieses
ne?
Projekt und hast gedacht, ist zu stark. Was können wir noch machen? Und
Ja.
so, genau so ist das. Ne? Wir hatten die Grundidee mit unserer Versiegelung hier, dem Patina-Versiegler. Und da hast du Ewigkeiten dran gearbeitet, tatsächlich, ne, ein Produkt zu finden. Ne? Aber du merkst dann, du suchst ja einen Hersteller, der in diese Richtung geht. Hast erzählt ihm sein Vorhaben, was dir wichtig ist. Du kriegst ein Produkt geschickt und sagst dann, oh, das ist auch nicht das, was wir brauchen. Ne, wir haben bei unserem Produkt im Vergleich zum Ovatrol einen sehr viel längeren Trocknungszeitraum. Der war bei der ersten Linie, bei den ersten Tests war der noch länger.
Okay.
Und gesagt haben, so, das müssen wir deutlich einschränken. Bis du, ich sag mal, irgendwo in eine Grenze kommst, wo du merkst, okay, wenn wir jetzt da den Anteil erhöhen, damit du eine sehr zügige Trocknung hast, dann hast du eine sehr hohe Oberflächenspannung. Das heißt, irgendwann wird die Oberfläche reißen
Ja, ich
und dann
weiß.
passiert genau das,
Elefantenauge.
was wir nicht wollen. Es kommt der Sauerstoff wieder ans Blech und dann ist ja eine Korrosion, ist ja wie eine Verbrennung. Ne, nehme ich einen Teil von den
Ja.
Bestandteilen weg, die wichtig sind. Und das ist in dem Fall der Sauerstoff. Ja, dann rostet es nicht weiter und das Risiko wollte man dann nicht eingehen. Ne? Deshalb
So
ist
die
das,
Gratwanderung, so
ja, das
wie
ist
weit
halt,
kann man noch
genau, du musst
gehen?
halt die Gratwanderung gucken. Ne? Du musst gucken, das ist im Vergleich zum Ovatrol, würde ich sagen, etwas dünnflüssiger von der Verarbeitung. Lässt sich für mich dann damit leichter verarbeiten. Du hast, wenn du in einer sehr dünnen Schichtstärke arbeitest, eigentlich so gut wie keinen Gelbschimmer da drin. Wenn du natürlich sehr dick arbeitest, ist es auch so. Ja, und das sind dann halt immer wieder Versuche und du bist dann dran mit dem Labor, wie sieht das aus, ne? Was können wir da noch machen? Ja, müssen wir klären. Und sind da Prozesse, die ultimativ lange dauern. Und da musst du halt einfach auch, glaube ich, so ein bisschen die Gelassenheit mitbringen und zu sagen, okay, ich will das jetzt haben, das Produkt, das soll jetzt
Okay.
eigentlich schnell auf den Markt kommen, wir müssen da was haben. Aber ja, das kann dann auch schon mal ein Jahr oder zwei dauern, ne?
Ja.
Bis so die Prozesse ab sind, weil das halt auch einfach. So, es muss in deren Konzept reinpassen. Die haben auch andere Aufträge wie den kleinen McClouds, der da kommt. Und ich muss natürlich auch die Dinge hinbekommen, so irgendwo neben meiner Arbeit, neben dem Versand von McClouds. Das musst du alles hinkriegen. Ne? Aber ich finde, da ist dann halt auch so das Ding, ja, du musst das ja nicht alles machen. Aber gut Ding hat Weile. Ne? Wenn da
Ja.
ein gutes Produkt rauskommt, ist das gut.
Ich habe jetzt ganz viele Fragen angesammelt. Das erste
Ne?
ist, musstest du in Vorleistung gehen bei dem ersten Produkt? Also
Ja,
jedes Mal musst du
klar.
jedes
Ja,
Mal.
klar. Aber das ist, ne, man nimmt natürlich viel Geld in die Hand. Ne, das ist ja, man meint ja auch, der verkauft ein paar olle Dosen, aber ne, du musst dich ja mit so vielen Dingen auseinandersetzen. Ne,
Ja,
das ist, ne, so,
grüne
erstmal haben wir
Punkt,
angefangen mit einer Webseite. Ne,
Verpackungsmaterialkosten.
du hast dann versucht, die Kosten zu sparen, hast du gesagt, ah, wir machen mal eine Webseite, dann können die Leute uns anschreiben. Und ja, dann kommt dazu, ne, du hast ja eine Haftpflichtversicherung, einen Steuerberater und alles, was du brauchst. So dieses Paket muss sich ja erstmal entwickeln. Ne? Das ist so, das ist schon nicht mal eben kurz ein paar Döschen kaufen und verkaufen.
Ja.
Da hängt eine ganze Menge Prozess auch hinter.
Ja.
Ne? Bis wir dann so irgendwann die Schiene kamen, so dann haben wir den Shop gemacht, ne? Dann haben wir PayPal eingeführt. Ne? Das waren alles Dinge, da habe ich mich früher nie mit auseinandergesetzt. Das ist auch nicht, ja, ich sag mal, mein Bereich. Aber Gott sei Dank habe ich da einen sehr, sehr guten Freund, der mich da grafisch unterstützt und auch bei den Dingen. Und ja, man geht so ran und lernt so langsam mit den Dingen umzugehen. Ne? Und dann kommen halt so auf dem Weg, wenn du das machst, entwickeln sich halt auch ja ganz viele Nebenbaustellen da noch. Ne? Das ist ja nicht nur so, ich verkaufe ja nicht nur ein Produkt so, ich muss ja auch Sicherheitsdatenblätter hinterlegen. Dafür brauche ich wieder jemanden. Ich brauche einen Sicherheitsbeauftragten, den ich bestimme, meine Dinge zu regeln. Ne? Den haben wir Gott sei Dank extern. So, das sind Prozesse, die laufen müssen. So, dann kommst du irgendwann, kam dann damals so dieses Verpackungs-G-Gesetz, ne? Dann bist du auf einmal vom Kopf geschlagen, denkst du, Alter, was muss ich denn jetzt machen? Ich bin auch nur so ein kleiner nebengewerblicher Tünnes, der hier was verkauft. Und ja, wow, was musst du dafür bezahlen? Ne? Und ne, dann merkst du einmal, setzt dich damit auseinander, wendest dich dann an den klassischen grünen Punkt, rufst da an und dann sagen die zu dir, boah, ne, sie haben da 30 Kilo Pappe im Jahr, 40 Kilo Blechschrott und 20 Kilo Kunststoff, sagen wir mal, das sind ja kleine Mengen, wo das mit angefangen hat. Und dann heißt das so, ja, da bezahlen Sie mal 90 € im Monat für. Und dann sagst du, Leute, da muss ich ja pro Dose nochmal 2 € aufschlagen. Wer soll denn das bezahlen? Das ist ja verrückt. Und dann sagst du, nee, das lass mal erstmal. Dann hast du aber keine Ruhe gehabt, weil du bist ja registriert, in der Liste hinterlegt. Und dann bin ich dann an einen anderen Anbieter gekommen und der macht die ganze Kiste für die Monatsgebühr im Jahr. Wo du dann sagst, ja mal Leute, wie kann denn das? Warum ist denn da so dieser Preisunterschied? Aha, der grüne Punkt, das ist ein Riesenladen. Die wollen euch kleine Scheißer nicht. Ne? Und dann siehst du, wie wichtig das ist, zu recherchieren, zu gucken, nicht direkt zu agieren. Und da waren ganz, ja, und dann kam irgendwann, was hatten wir noch? Dann kam irgendwann so die Verpflichtung der UFI-Kodierung. Das heißt, wir konnten jetzt noch unsere Restbestände aufbrauchen und müssen jetzt nach und nach alle Produkte, die im Gefahrenstoffbereich sind, mit einer UFI-Kodierung
Das wäre
auslegen.
nicht meine nächste Frage gewesen.
Ja,
Ja,
das
wie geht
sind,
man
das,
damit um, wenn man mit
ne?
Chemikalien
Naja,
arbeitet,
genau. Ne? Das
Gewährleistung?
Gute, was ist, was wir nicht machen, wir gehen nicht über den LQ-Bereich. Ne? Aber das sind so Dinge,
Heißt?
LQ heißt, du bist Limited Quantity. Du bist unter 1 Liter-Gewinne. Das heißt, du hast nicht diese Auflagen wie jetzt, ich sag mal, besondere Schutzauflagen, die du hast ab 5 Liter Fassware und so weiter. Das ist schon auch gerade vom Transport, vom Verschicken nochmal eine ganz andere Kiste. Und das kriegst du so gut wie nicht verschicken. Das machen wir auch nicht.
Sind
Ne?
die
Das sind so
Sachen, welche
raus.
davon sind brennbar?
Ich würde sagen, alles, was mit Lösemitteln ist, ne?
Okay,
Vom
okay.
Bremsenreiniger bis Aceton, aber du
Ja.
bist halt in diesem 1 Liter
Okay.
Bereich und da
Ist
hast
da
du
drunter.
natürlich viel mehr Möglichkeiten. Das ist total verrückt. Aber du kannst im Prinzip ohne Probleme 1000 Dosen lagern, aber 1000 Liter nicht,
Ja, okay.
ne? So,
Wird
das
man
ist
da unterstützt von den Herstellern, die sagen, wir kennen das alles und
ja
das
auch,
auch?
aber da
Okay.
kommt dann halt auch drauf an, ne? Es gibt Firmen, die für dich das alles regeln, aber normalerweise wird das über die Produzenten, die haben dann ihre Labore oder Anbieter, die für dich die Sicherheitsdatenblätter machen, klar, musst du natürlich auch alles löhnen, kostet alles Geld. Da sind wir dann wieder hier, der macht den dicken Reibach. Nee, das sind ganz viele Kosten, die du einfach auch hast. Ne? Natürlich, aber wenn wir da jetzt gar nichts übrig halten würden, würden wir das nicht machen.
Ja, hast du die Sachen alle hier und versendest die alle
Nein,
selber?
nein, nein. Aber wir haben immer einen gewissen Warenbestand hier vor Ort, damit wir hier agieren können. Aber ich arbeite mit Palettenplätzen bei den Herstellern, von wo wir unsere Waren abrufen.
Okay, das heißt also, wenn jetzt irgendjemand so Sachen bestellt, aber du hast ja gesagt, das sind verschiedene
Ja,
Hersteller.
wir haben ein Kleinlager, haben wir hier, aber wir haben
Okay.
jetzt kein großes Lagerhaus, wo wir jetzt sagen,
Okay.
wir haben hier eine Halle, wo alles drinsteht. Die rufen wir dann bei den Herstellern ab. Da haben wir Palettenplätze, die wir dann
Okay,
anmieten.
aber ihr habt
Ja.
nicht einen zentralen Ort, wo zum Beispiel andere Palettenplätze sind und die
Nee, nee,
verschicken
nee,
von
nee,
euch die
nee, nee,
Sachen.
nee. Nee, das machen wir nicht.
Also
Das
machen
machen
wir
wir
es halt
nicht.
mit den
Nein, das machen wir
Taschen.
alles selber. Nee, das
Okay.
machen wir nicht. Ne? Das machen wir alles selber. Das ist uns auch wichtig. Ne? Aber ich möchte wissen, was in dem Karton ist. Kann immer mal was schief gehen. Es ist auch so, dass wir Leute haben, die dann sagen: Hör mal, ich komme da aus der Ecke. Ich weiß nicht, welches Produkt brauche ich denn. Das ist auch so. Dann mache ich meine Hobbywerkstatt auf. Ich habe auch mit einer angebrochenen Dosen, wo ich mitarbeite. Und dann sage ich: Ja, komm, dann komm vorbei. Dann guck mal, welches Produkt richtig ist, was du
Ja.
brauchst. Wir testen, das kann ich aus der Entfernung nicht sagen. Ich bekomme oft Fotos zugeschickt. Ne? Wie viele Dosen brauche ich dafür und was brauche ich? Ja, ich
Ja.
kann nicht sehen, welcher Lack da drüber ist. Das ist nett gemeint. Ich biete dann auch immer ein Telefonat an, wie man sich so rantesten kann. Und wenn Leute hier in der Ecke sind, die kommen dann auch rum. Ne?
Ja.
Aber wenn dann die Zeit da ist, ne, wir hatten jetzt wieder eine Anfrage, wo ich sage, nächsten Woche, 2 Wochen sind jetzt knapp, aber danach melde dich bitte, kommst du gerne vorbei, bring eine Seitenbacke, Rahmen oder irgendwas mit, dann testen wir das. Und wenn wir dann sehen, wie gut das abgeht, dann können wir auch ungefähr die Menge abschätzen. Und dann sage ich schon mal, ja, soll ich den ganzen Karton nehmen? Ich sage, nimm da erstmal 3 Dosen, du wohnst doch hier in der Ecke.
Ja.
Natürlich verkaufe ich ja gerne eine Palette davon, aber
Ja.
mir ist das dann halt auch wichtig, so ein bisschen die Nachhaltigkeit. Ich möchte jetzt den Leuten nicht da irgendwie 12 Dosen andrehen und ich weiß, dass die nur 3 brauchen. Ne? Aber die stehen da blöd rum. Irgendwann landen sie in der Mülltonne, das sollte ja auch nicht sein. Ne? Jetzt
Gibt es
sind
ein
einfach.
Haltbarkeitsdatum?
Ja, du kannst ungefähr sagen, so eine Dose hat ein Jahr Beständigkeit. Ne?
Okay.
Und danach fangen die langsam an. Das ist ja nie ein 100% dichtes System, aber danach kannst du sagen, dazu, das anfangen kann, dazu dieser Innendruck so langsam abbaut. Ne?
Okay.
Aber so ein Jahr Beständigkeit hast du in so einer Dose.
Okay, also gut zu wissen nach dem
Ja,
Motto,
genau.
oh, ich habe auch noch Fluidfilm zu
Okay,
Hause.
die halten oft
Ja.
länger, aber ist halt, ne, so
Ja,
ein Jahr
klar.
Gewährleistung hast du auf der Dose und danach fängt es einfach an, dass du merkst, dass sich so ein bisschen der Druck abbaut.
Kommen die Leute eher, die hier im Umkreis von, sagen wir mal, 50, 80 Kilometer, oder kommen die Leute auch aus Süddeutschland und sagen,
Nee, das haben wir nicht, das haben wir nicht. Ne? Du hast dann auch Anfragen, ja, ich traue mich das nicht und könnte ich nicht den ganzen Roller bringen, damit du da den Urlaub freilegst? Aber
also
ganz
Dienstleistung machst du
ehrlich,
nicht.
wenn du so einen Roller freilegst, ich glaube, das ist jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß, dass das eine Arbeit für jemanden ist, der Vater und Mutter erschlagen hat. Ne, das machst du für dich selber, das ist unbezahlbar. Ne? Und ich
Ja.
sage den Leuten immer so, jetzt mache ich das. Ich sage dir, dann muss ich dann mal eben 80 Euro die Stunde für haben. Ich brauche da, weiß ich nicht, für den Roller, wenn es schnell geht, vielleicht 20 Stunden. Aber ich sage, wenn du Pech hast, oder 30, 40, keine Ahnung, das
Ja.
kann man sehr schlecht abschätzen. Manchmal, da kommst ja, brauchst du ja einen Tag für. Ich sag mal 4 Quadratzentimeter, ne? Und manchmal geht das super, lässt sich das Zeug abspülen. Und ich sag mal, wenn du dann den ganzen Roller aufgearbeitet hast und hast nur noch ein großes Stück vorne am Beinschild und dann kommt dann raus, da ist gar nichts mehr und der Roller sieht total katastrophal aus, den lackiere ich. Ja, dann hast du für den Kunden da eine Arbeit gemacht, die der bezahlen muss und im Endeffekt nichts hat. Ne? Aber das
Ja.
mache ich nicht, da habe ich auch keine Zeit für.
Ich wollte gerade
Und
sagen.
ne, ich glaube, was man nicht vergessen darf, ne, ich mache schon viel hier so im Freien und mit Handschuhen und alles, ne, aber man muss einfach auch wissen, ja, wir arbeiten da mit Gefahrenstoffen, das sind Lösungsmittel. Und ja, die atme ich ein, das ist halt nicht gesund. Das muss man einfach auch wissen. Ne?
Arbeitest
Du kannst
du mit
natürlich mit
guter
einer
Belüftung?
Vollfestmaske, also
Ja.
ich mache immer Frischluft, Garage raus und mache da.
Ja.
Ne? Aber ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der sich die Maske anzieht, aber mir ist schon sehr bewusst, dass das nicht gesund ist. Ne?
Okay.
Und das ist auch gerade so, was viele nicht denken, so sind Handschuhe. Ne? So, die Haut nimmt unglaublich viel auf. Und da sollte man halt schon gucken. Ne?
Ja, ich gucke gerade mal so ein bisschen.
Ja.
Ich habe meine normale Brille auf. Muss ich mal ein bisschen weiter zurückgehen. Du hast gesagt, du machst ab und zu auch Videos. Machst du so Tutorials, damit die Leute wissen, wie sie mit den Sachen umgehen? Ich habe jetzt viele Sachen noch nicht geguckt.
Ja,
Ich habe jetzt bisher noch nicht freigelegt, weil die eine, die ich habe, ist nicht mehr OLAG, aber ich würde sie gerade nicht freilegen wollen, weil ich denke, so, das ist halt auch ein Teil der Geschichte. Wir haben ja die Diskussion, was ist gerade, früher war es, die mussten alle neu aussehen, du hast gesagt, der erste Roller komplett einmal entlacken und dann neu lackieren. Es hat sich ja gewandelt, entweder komplett freilegen oder manchmal, wie ich jetzt mache, einfach so die Geschichte, so wie sie ist, die ist weiß gejaucht, ist halt einfach so. Ne? Vielleicht komme ich irgendwann mal dazu. Wie ist denn das Feedback so von den Leuten? So, gibt es diese Geschichten so, das funktioniert nicht oder musst du Hilfestellung geben
Oh,
oder?
eigentlich sehr, 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 sehr selten.
Ja.
Ne? Also das Feedback ist, aber es wird in der Szene echt mega gut angenommen. Du bekommst halt echt auch viel, viel positive Rückmeldung. Und ich glaube, so was du oft dann halt auch bekommst, was uns dann auch gut tut, ist halt auch die Rückmeldung, ja, dazu dieser Support, der dahinter steht, ne? So diese Persönlichkeit und zu jeder Zeit irgendwie eine Info zu bekommen, telefonieren zu können oder sonst
Ja.
noch was. Aber das schätzen die Leute schon wert, das merkst du schon. Aber es ist eigentlich nicht, dass wir irgendwo eine Rückmeldung bekommen, die da negativ ist. Ne?
Ja.
Und das ist halt auch oft so, natürlich, du hast auch viele Anfragen hier, kannst du uns nicht sponsern? Wir machen Videos und sonst noch. Du kannst das nicht alles. Wir sind halt ein Kleinunternehmen. Ne? Das ist halt immer noch ein nebengewerblicher Bereich. Kannst du nicht, aber hier und da hast du Leute, die da echt gute Arbeit machen, was wir nie gemacht haben oder. Ja, wo wir schwer reingekommen sind, ist so der Simson-Bereich. Ne? So alles so, was so, ich sag mal, die ehemaligen Bundesländer sind, das war etwas schwierig. Haben wir mal anfangs versucht. Und da hatten wir jetzt einen, der unsere Produkte ausprobiert hat, der auch so Anwendervideos macht. Dem haben wir jetzt mal so ein bisschen was an die Hand gegeben. Und seitdem haben wir echt tatsächlich ganz, ganz viele Lieferungen, die jetzt nach Ostdeutschland oder
Okay.
ehemalig
Ja.
Ostdeutschland gehen, in die neuen Bundesländer. Neu sind sie auch nicht mehr, aber ist ein Teil von uns. Und Ja, da haben wir jetzt auch echt einen großen Absatzmarkt, ne? Da hätten wir auch nie mit gerechnet. Aber das macht natürlich auch die Leute, die zufrieden sind mit den Produkten, die dann auch posten, ne? Du siehst das im Scooter-Forum, im GSF, wo dann im OLAG-Topic gepostet wird, ja, hier nutzt das Zeug von McClouds oder hey, ruf den Stefan an, wenn du da nicht weiterkommst. Und das merkst du halt, aber so dieses Feedback bekommst du.
Das ist ja das, was ich auch immer sage, je besser das Produkt, desto weniger Stress hat man, desto weniger Support musst du machen oder Rückanfragen. Je besser das Produkt und je wertschätzender man mit da umgeht, desto eher sind die Leute bereit, die Sachen auch zu nehmen und alle sind glücklicher. Also man
Ja.
selber ist glücklicher. Also wenn du jeden Tag am Telefon hängen müsstest, parallel dazu, wo die Leute sich über dein Produkt, was eben nicht funktioniert, weil sich die Dosen auflösen oder weil die Tasche ständig kaputt geht, wenn die Nähte reißen, da hast du ja gar keine
Ja,
Zeit zu. Also
Moment.
dadurch,
Das
dass es
ist.
nebenher läuft, du bist ja kein Full Service und dann musst
Ja,
du umso wichtiger, das ist das Produkt so gut zu halten, dass du wenig Aufwand hast.
Ja, und ich glaube einfach so, das ist auch so mein persönliches Ding. So, ich habe für mich einen unglaublich hohen Anspruch an alles, ne? Das ist halt vielleicht ein Erziehungsding, dass man halt so auf 100% getrimmt ist. Aber mir ist das halt echt wichtig. Die Dinge, die ich verkaufe, die will ich auch mit gutem Gewissen verkaufen. Es geht sich nicht darum, mir den Reibach schnell zu machen, sondern es soll mir Spaß machen. Das ist aus meinem Hobby gewachsen und da möchte ich auch dahinter stehen. Ne? Das ist so, ne? Wir haben unsere eigenen Rezepturen, das sind so die Arbeitsprodukte, das ist so unsere Patina-Versiegelung. Aber ich muss ja jetzt sagen, ich sag mal, so ein Bremsenreiniger oder ein Silikonspray oder Multispray, das erfinde ich nicht neu. Ne? Das ist genau wie Firmen, die lassen von anderen Firmen Standardrezepte produzieren. Das sind nicht deren Rezepte. Ne? Da hast du oft, die kaufen auch zu. Es gibt in Deutschland, sage ich mal, drei große Abfüllbetriebe, die in diesem Aerosolbereich arbeiten. Und das sind Produkte, die verkaufen, die du im Prinzip unter deinem Label verkaufst, wie die großen auch. Und da ist es mir aber auch wichtig, ja, eine gute Qualität zu haben. Ne? Aber wir haben, wie gesagt, ne, so zwei große, mit denen wir zusammenarbeiten, wo dann auch schon mal gesagt, ach komm, schick mir mal das Produkt von dir rüber. Ich muss mal überlegen, ob ich da nicht überschwenke. Ne? Das ist ja auch immer so eine Kostenrechnung. Wie sind die EKs und wie ist das? Und wenn du dann so ein Produkt probierst und sagst so, also richtig überzeugend tut mich das nicht. Das ist jetzt nicht das, wo ich hinterstehen kann. Ja, dann nutzt mir auch der Preis nichts. Schön, dass ich das dann vielleicht für die Hälfte einkaufe und meine Marge erhöhen kann. Aber am Ende des Tages fühle ich mich nicht wohl dabei und ich möchte zufriedene Kunden, weil die kommen wieder.
Ich wollte
Ne? Die
gerade
kommen
sagen,
wieder, die
das
wollen, ne? Die bezahlen einen Preis und dafür wollen die eine gute Qualität. Ne?
ja.
Und das ist mir schon wichtig. Ne? Es geht sich nicht darum, da irgendwie so ein Larifari-Produkt zu verkaufen. Ne? Und
Daran
das ist dann
scheitern die
halt auch
meisten
mittlerweile.
irgendwann.
Das merkst du auch, ne? Es geht ja so diese Richtung, die wir einnehmen. Ne? Es war erstmal so ursprünglich so in dieser Szene, dann merkst du so, dann kommt der ein oder andere Handwerksbetrieb, wir haben eine Motorradwerkstatt, die wir beliefern, einen Glaserbetrieb, den wir beliefern. Jetzt haben wir die Fuchswerke, Otto Fuchs, die damals diese bekannte Fuchsfelge produziert haben, die nehmen Produkte von uns. Dann kommst du auf einmal im Level, wo du sagst, wow,
Ja.
da hätten wir damals nie mit gerechnet, dass das so diese Richtung reinnimmt, ne? Wo du dann
Wie
denkst so,
groß ist das Risiko, wo man dann reingehen muss? Gibt es, was davon gesagt, unterschiedliche
Ich glaube,
Abnahmemenge?
das liegt natürlich auch daran, so welches Risiko will ich reingehen und was möchte ich machen? Möchte ich jetzt direkt dahin gehen, eine Riesenhalle ins Gewerbegebiet bauen und sagen, hey, hier, ich bin jetzt der McClouds und ich bin jetzt hier am Markt und mache hier den Riesenumsatz? Kann man machen, aber das ist halt nicht so meine Mentalität. Das Ganze machen wir jetzt seit 2016, so, das heißt, wir gehen nächstes Jahr an der
Jubiläum.
10-Jährige. Ne? Ich glaube, 2017 haben wir den Shop gemacht, aber 2016 haben wir das Gewerbe angemeldet. So war das ungefähr. Und so, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich drauf hinaus? Ich weiß es jetzt gar nicht. Jetzt, wo
Müsste
war ich jetzt?
ich zurückspulen.
Wow, oh, ich hätte damals nicht gedacht, dass das so in diesen 9 Jahren so jetzt in so eine Richtung geht. Man muss sich ja überlegen, wir machen das 9 Jahre, wir sind immer noch im nebengewerblichen Bereich. Wir überschreiten noch nicht die Grenze, dass wir ins Hauptgewerbe müssen. Ist die Frage, ob wir das wollen und wo der Weg hingeht. Momentan nimmt das halt Formen an, wo du merkst, so, wow, da hätten wir einfach nicht mit gerechnet.
Ja.
Dass wir aus der Szene heraus, aus diesem dummen Gedanken, oder nicht dumm war er nicht, aber aus diesem einfachen Gedanken, oh geil, dann machen wir was draus, wir probieren das mal,
Ja.
dass wir da auf einmal auch Industriebetriebe beliefern.
Ja,
Und das
also eine
sind dann
Skalierbarkeit des
Stückzahlen.
Produktes
Ne, wo
auch.
du dann, ich sag mal, von Palettenware redest und so, und da hätten wir nicht mit gerechnet. Ne, Das ist natürlich jetzt gerade echt, ja, schon eine krasse Erfahrung. Ne? Und
Okay.
das ist natürlich auch damit verbunden, so mit Ängsten. Ne? Ängsten, natürlich auch Stolz, dass das so funktioniert und dass deine Produkte angenommen werden. Ne? Das ist ja da nochmal was anderes wie jetzt in der privaten Hand. Also reden wir von einem großen Industriebetrieb, die dann natürlich auch ein Labor haben oder eine Qualitätskontrolle, die nochmal alles genauer haben wollen. Und wenn du da durchkommst und dann mit Markenprodukten verglichen wirst und ein gutes Gebot machen kannst, dann ist das schon irgendwas, da klopfst du dir auf die Schultern, dass das gut ist, dass du den richtigen Weg machst. Aber es ist natürlich so, was kommt auf dich zu? Kannst du
Okay.
da alles bewältigen? Jetzt sind
Ja,
natürlich auch
möchte man
irgendwo
skalieren, ne? Kommt
Ängste,
man in das Gebinde, dass man
darfst du
plötzlich
das alles noch?
Fässer
Ne?
produzieren
Ja,
lassen muss,
genau,
damit
ne?
du halt bestimmte
Genau,
Größen
ne?
auch beliefern
Willst du das
kannst?
auch? Ne? Weil das ist ja auch alles mit Investitionen verbunden. Und
Eben.
wir haben halt immer den Weg genommen, aus dem, ne, wir haben nie aus der Firma irgendwie für uns privat, das Einzige, was ich aus der Firma ziehe für mich, ist meine Dauerkarte bei Borussia Mönchengladbach.
Okay.
Ne, das ist so das Einzige und den Rest, der steht da halt drin und den investierst du in neuen Produkten. Das, ne, jedes Produkt kostet wieder Knete, ne, du musst einen Lagerbestand haben. Dann fing das mit den Bekleidungssachen dumm an, durch diesen Jubiläumskorn, den wir damals mal rausgebracht haben. So zu Weihnachten haben wir gedacht, wir machen mal was. Dann haben wir einen Jubiläumskorn rausgebracht, den Blechfreund.
Okay, im Rahmen
Ne?
aber von McCloud zu
Im
sagen,
Rahmen von McClouds und da war halt,
fünfjähriges Geburt,
nee,
fünfjährige,
das war
einfach
irgendwie, wir
nur
haben gedacht,
so.
auch zu Weihnachten müssen wir mal was machen und
Okay.
dann hatten wir haben hier eine örtliche Brennerei und die haben halt, ne, wie man das so kennt hier im Vespa-Bereich oder auf den Treffen, da wird halt viel Korn getrunken. Aber ich sag, ach komm, da machen wir mal was Besonderes. Ne? Dann hat man den Jubiläumskorn, der ist 3 Jahre im Eichefass gereift und haben gesagt, da machen wir was draus. Dann war so die Namensüberlegung, ne? Klar, bei mir aus der Szene, so ein bisschen aus dem Skin, ne? Ich bin ja so ein bisschen in diesem Trojan unterwegs. War halt der trojanische Helm und er sagt, so für mich ist so die Bedeutung eigentlich so die Grundversorgung, ne? Der Weizen, das Korn, das hat so was für mich von ja, Grundversorgung,
Bodenständigkeit.
ne? Das ist so bodenständig und dann ist halt, ne, ich war früher immer so ein Fred Perry-Träger und ne, ich finde, so ein Lorbeerkranz gehört da nicht rum, da gehörte dann halt so diese Weizenähre zu beiden Seiten hin und da ist dann so das Logo entstanden und dann haben wir gesagt, so, wie nennen wir das denn? Ne? Also, wir verbinden das so Blech für Blechroller, ne? Freund für Freunde, das Eu, klar, ist natürlich die Verbindung für mich in die Skinhead-Szene. Wobei, ja, so für mich macht die Szene halt auch so ein bisschen aus, was ich sehr schön finde, was so früher nicht war. So früher waren halt so die verschiedenen Randgruppen eher so ein bisschen für sich. Und heute merkst du so aufgrund, vielleicht liegt es das daran, dass wir nicht mehr ganz so viele sind, aber alle feiern zusammen. Ob es der Mod ist, ob es der Skin ist, ob es der Punk ist. Und das ist halt für mich das, was Blechfreund ausmacht. Ne? Das ist so die Verbindung, woher
Okay.
dieser Name entstanden ist. Ne? So.
Also die Blech-Community, die
Ja,
man, ne?
genau, ne, wo du alles hast und das ist so der Punkt, warum ich gerne auf Runs gehe, warum ich gerne irgendwo auf Konzerte gehe, weil das genieße ich.
Ja.
Ne? So irgendwo hinzugehen, ein Wochenende und zu sagen, so, jetzt bin ich hier einfach der, wie jeder andere
Keiner
auch.
guckt dich dumm an
Ne?
oder rempelt
Keiner
dich
guckt
an.
dich dumm an, ne? Du kannst dich benehmen wie die Sau und wenn du nach Hause fährst, dann ist das auch vergessen. Ne? Da redet keiner drüber oder irgendwas. Ne?
Weil die
Das finde ich
meisten
halt
erleben
lustig.
dich ja gar
Ne?
nicht mehr wie
Ne?
Sau, von
Nein,
daher ist
naja,
das ja
die
sehr
Zeiten sind
spannend.
vorbei, das schaffe ich auch nicht mehr. Ne? Aber ich find halt so, ja, ist egal, ob es der Doktor ist, ob es der Sonderschüler ist, ob es der Hilfsarbeiter ist oder was, wir sind alle gleich. Ne? Und das ist so ein Moment, wo du so ein Wochenende sehr genießt.
Ja.
Ne?
Und dann waren die Blechfreunde da und dann habt ihr den Coin gemacht und ihr habt eine Mindestabnahmemenge gehabt und wie viel habt ihr dann
Ja,
darüber
wir hatten
gehabt?
100 Flaschen gehabt, die sind alle weg.
Ah,
Die sind
das ist
alle
aber
weg, ne?
gut,
Das ist
aber.
sehr angenommen worden.
Ja, aber 100
Ne?
ist ja okay.
Und ja, daraus ist dann die Idee entstanden, ah, das ist eigentlich cool mit dem Logo, sollten wir ein T-Shirt draus machen. Dann hatten wir so diese erste Serie, da war dann dieser Blechfreund, das Wappen war drin und da hatten wir diese Serie Scooterist Anti-Racist und Skinhead Anti-Racist, ne? Weil uns das halt auch echt ja, ganz wichtig war, da uns direkt von vornherein, wenn wir da irgendwo mit den Klamotten weitermachen, auch ganz klar daran aufzustellen, dass wir hier überhaupt nicht in irgendwelche rassistischen Richtungen oder irgendwas sind. Das ist so für mich so ein Ding, das möchte ich nicht. Ne?
Hast du damals als du das erste Mal in die Richtung gekommen bist, nach der Rockabilly Psychobilly, gab es da irgendwie so Momente, wo du es erlebt hast, wo dieses so ein bisschen das geclasht war, wo man dann gesagt hat, der Skin, der muss rechts sein, wo du dann irgendwie blöd angemacht worden bist?
Das erlebst du ja überall. Aber auf der Arbeit, ich weiß, ich hatte damals die Stelle gewechselt, hatte einen Kollegen, einen Halbasiaten, und der sollte mich einarbeiten, ging erstmal so einen Meter zurück und sagte, ja, du bist Skinhead. ja, und jetzt? Ja, das geht nicht, da können wir ja nicht arbeiten. Ich sage, warum? Ja, du bist ja rechtsradikal. Warum arbeitest du mit behinderten Menschen? Ich sage, Junge, ich sag, tu mir einen Gefallen.
Aufklärungsarbeit. So.
Google das doch mal. Damals gab es dann schon Google, okay. Gott sei Dank. Ne, wo die Szene entstanden ist. Und das ist halt einfach so ein bisschen was, warum ich da so ein bisschen reingerutscht bin damals durch einen Freund vor vielen, vielen Jahren. Das ist auch schon so knappe 30 Jahre her, der mich da so ein bisschen mit reingebracht hat. Aber ich bin, glaube ich, vom Ursprung aus, ne, mein Vater war ein ganz kleiner Handwerker, Elektriker, da war nie viel Geld zu Hause, der hat viel Wert auf Arbeit gelegt. Und ja, ich habe halt so, glaube ich, so in meinen Wurzeln so dieses Arbeiterklasse. Ne? Mhm. Das ist mir wichtig, das sind so Werte und das fand ich halt auch so in dieser Szene ganz cool, dass das auch so ein bisschen die Arbeiterklasse repräsentiert und ne, das ist ja auch so. Ne, wenn du das siehst, ist egal, ob es Sharp oder was das ist, ne, das sind ja klare Statements, das fand ich immer ganz schön so beim Trojan, weil da geht es sich um die Musik, da geht es sich um die Gemeinschaft, da geht es sich um überhaupt keine politische Einkehr oder Einstellung und das war halt so das, warum ich so gerade so diese Trojan-Richtung ganz gut fand. Ne. Hat dann angefangen so mit Star, was mich sehr begeistert hat an Musik. Das war, ich weiß noch so, die erste Band, da waren sie Nix damals hier aus dem Kempten-Krefelder Bereich, wo ich auf Konzerte ging. Und boah, da war ich total geflasht von. Ne? Klar, man kannte die Musik, ne? Und da hatte man ja auch so einen Bagger und so, da lief ja auch alles so, ne? Von Madness bis dort hinaus und Specials. Aber da hat man das nochmal tatsächlich bewusster wahrgenommen und gesagt, ja, da bin ich. Ne? So, da habe ich mich gefunden.
Das berührt mich, das geht in mein Blut rein.
Ja, genau, damit kann ich mich einfach identifizieren. Ne? Und das ist so. Man ist halt so dieses Arbeiterkind. Ne? So, damit ist man aufgewachsen. Ne? Und da war auch so jetzt so zum Jahresanfang, so nach unserem großen Betriebsurlaub, da ist ja direkt dieser schwere Unfall passiert mit meinem Vater, der dann verstorben ist mit 87, sehr dramatisch und Gesundheitssystem und Kacke und weiß ich nicht. Ja, und das hat einem dieses Jahr echt so einen Schlag gegeben, warum wir auch jetzt hier unsere Dinge so ein bisschen schieben mussten, weil da hatte ich echt dran zu knabbern, weil das war so mein Mentor, mein Vorbild, ne? Ja. So alles geprägt hat, was ich mir so erarbeitet habe. Ne? Und das ist so, ja, so ist das.
So. Aber die Blechfreunde ist ja beim Chor nicht geblieben. Habt ihr nochmal 100 nachgestellt irgendwann? Oder?
Nee, die haben wir nicht. Ne?
Also du hast gesagt, das hat er nicht.
Aber das ist so ein bisschen Blechfreunde, Blechfreund, das ist so ein bisschen daraus entstanden. So, aber Blechfreund ist ja unsere Marke. Von den Klamotten, wir hatten ja dann mit den T-Shirts angefangen, dann ging es so in Richtung Polos. Ne? Ich hatte damals sehr, sehr, sehr viel Fred Perry getragen, ja. Ben Sherman. Und irgendwann hatte ich so den Punkt, boah, das hat mich so genervt, wo die Preisgestaltung hingeht, wo die Qualität hingeht. Und wo ich denke, so, bin ich nicht bereit, für so eine schlechte Qualität zu bezahlen. Ne? Ich finde, mittlerweile geht dann auch so gerade so was, so Fred Perry ist so eine Allgemeinmarke für alle geworden irgendwo, egal wo du herkommst, ne? Für immens hohe Kohle, das ist für mich so kommerziell.
Man muss dazu sagen, ich bin begrüßt worden mit dem falschen Logo. Ich habe nicht meinen Fred Perry.
Nein, ich immer noch. Ich finde die Sachen sehr schön und man muss natürlich auch sagen, klar, unsere Richtung prägt natürlich auch ein bisschen Fred Perry. Das muss man einfach so sagen, ob es von Polos ist oder sonst was. Das sind uns ja Motten, die ich mag. Und ich versuche halt so mit den Polos, Bomberjacken und sonst noch was wir machen, eine gute Qualität zu erreichen für einen erschwinglichen Preis. Mhm. So, ne? Ich muss auch was dran verdienen. Verschenken können wir sie nicht. Wir sind kein Kick. Aber du versuchst halt echt eine gute Qualität. Na, siehst du hier bei dem Polo, was ich anhabe, kannst du gleich mal rumfummeln. Ne, aber das ist halt eine gute Qualität zum vernünftigen Kurs. Ne? Und das war so der Grundgedanke. Dass dann irgendwann der Freund von meinem Sohn ankommt und sagt, Mensch, wir müssen einen Club machen und so. Was ist denn, wenn wir dann Blechfreunde nennen? Ne, das war jetzt nicht so geplant.
Ja,
da war auch direkt,
entwickelt sich ja manche Sachen.
Das ist daraus mitentwickelt, ne? Oder es kam halt so, ne, dass ein paar Leute hat sie gesagt, Mensch, so für den Bereich wäre das halt cool, ne? Gerade so Subkultur. Und ja, daraus hat sich das dann entwickelt, dass wir den Namen dafür auch noch verwendet haben, aber als Freunde.
Ne? Okay.
Freund. So, und das erste war, weiß ich noch, wo so der erste Post auf Facebook von unserem Club war. Oh, der Name, oh, da müsst ihr euch aber an McCloud wenden, nicht, dass er da irgendwie geschützt ist und so. Ja. Ne? Das ist ja hier die Klamottenmarke von McClouds, das könnt ihr doch nicht machen. Ne? Und dann war der gesagt, halt, stopp, ich bin mit an Bord.
Ja, okay.
Das war so, ja.
Du hast ja
Für die Chemikalien bist du auf die Suche gegangen und hast dann Sachen gefunden. Ich kenne das ja mit T-Shirts auch. Die T-Shirts, es gibt ja von bis Qualitäten mittlerweile. Du brauchst ja auch wieder du brauchst einen guten Draht zum Einkaufen und jemand, der das produziert. Oder kauft ihr nur
Aber
ein und lasst drumherum sticken oder
nein,
stickt
nein,
selber?
das haben wir anfangs haben wir das so gemacht, dass wir einen Siebdrucker hatten, der war in Krefeld, der hat eine sehr gute Arbeit gemacht, das war alles noch sehr bodenständig, nicht industriell. Der hat für uns die ersten Shirts gemacht, aber da war so das Ding, dass man sagen musste, das fing sich an zu lohnen über eine sehr, sehr große Stückzahl. So, das ist halt einfach das Problem, muss man wissen, wenn man mit Klamotten anfängt. Alles, was Veredelung ist, wird erst interessant, wenn es mit einer großen Stückzahl gemacht wird. So,
Wie
jetzt,
Siebdruck, nach
ne,
dem
habe ich
Motto.
Siebdruck, Seitstick, ne, ich kann nicht eben mal 100 Jacken besticken lassen oder 100 Jacken irgendwo bestellen. Die habe ich hier auf Lager liegen und ganz ehrlich, du musst ja auch gucken, du musst den Absatz haben. Ne? Es ist jetzt nicht unser Ziel, dass wir einen riesen Absatz haben. Ich finde es cool, dass das in der Szene angenommen wird, dass wir Stammkunden haben, die darauf stehen. Und dann ich die Mengen bewältigen kann. So, das heißt, wir haben irgendwann mal angefangen, dass wir gesagt haben, so, wir schwenken um. Es gibt nette Verfahren, wie die Drucke machen wir. Ich setze mal eben mit DTF. Na, aber wir machen DTF-Druckverfahren, weil da habe ich halt eine sehr viel höhere Flexibilität. Die Drucke an sich, die meisten Dinge davon zeichne ich selber auf dem Tablet und lasse sie dann von meinem Grafiker druckbar überarbeiten, weil das kann ich nicht, da kenne ich mich nicht mit aus, aber ich habe halt so ein Apple-Tablet, ein Zeichenprogramm und zeichne die Sachen wie hier unser PX-T-Shirt, ne, wo die PX drauf ist, das ist mir dann schon ganz wichtig, wenn ich dann mal meine Zeit finde und meine kreative Phase. Ne?
Mit welchem Programm arbeitest du als Gestalter?
Oh,
Kann
das
ich?
nennt sich, oh, müsste ich jetzt nachgucken, kann ich
Okay.
jetzt aus dem Kopf nicht sagen, aber kann ich dir gleich sagen.
Okay, alles klar.
Ne?
Ja, aber nicht so, trotzdem brauchst du ja irgendeinen Hersteller von Bomberjacken.
Ja,
Gehst du ins
natürlich, ja,
Netz und sagst,
natürlich. Du gehst natürlich,
Bomberjackenhersteller und
du
dann
brauchst
kommt
nicht
das
über
aus
irgendeinen
Vietnam?
Großhändler zu gehen. Nein, du hast natürlich deine Vertriebe, wo du dran gehst. Da bist du auch wieder auf der Suche. Du stellst dir Muster, fällst auf die Nase. Alles, was wir an Mustern haben oder was wir verkaufen, da sind ja auch Dinge. Wir haben jetzt so eine Joggingjacke, die wir auf den Markt bringen wollen. So, die bin ich jetzt seit einem halben, dreiviertel Jahr erstmal am Tragen. So, und das sind so Dinge. Ja, das ist wie mit den Dosen. Ich bestelle dann, das wird hier waschen, getan und gemacht, ne? Oder mit den Druckherstellern. So, da wird erstmal ein T-Shirt bedruckt, das wird 10.000 Mal durch die Wäsche gejagt, damit du weißt, okay, ist das eine Qualität, die wir vertreten oder nicht. So, das ist halt schon auch wieder schwierig. So, und dann, ne, haben wir jemanden in Spanien, mit dem wir da arbeiten, wo wir die Sachen bestellen. Ne, da gibt es halt auch verschiedene. Du musst halt gucken, wer bietet was an. Ne? So, und wir sind jetzt dran, wir würden gerne die Button-Down-Hemden machen, weil da einfach auch für mich ein Markt ist, der nicht gut gesättigt ist. Entweder kaufst du dir die Fred Perry oder Ben Sherman, bezahlst ein Schweinegeld, aber ich sag mal, alles, was so in diesem bezahlbaren, netten Rahmen ist, das sind so Dinge, da kriegst du dann Größe M, Größe S, die schönen Teile und denkst dann so, das kann doch nicht ein XL, warum ist das nicht ein 2XL, warum ist das mir nicht verfügbar? Ne? So, und da
Hat sich auch ein
versuchst du
bisschen was
natürlich,
verändert, ne?
ja.
S-T-Shirts verkauft man so gut wie gar nicht mehr, würde ich
Ja, ne, aber du
behaupten.
versuchst dann halt auch ja, solche Sachen zu machen, aber das ist dann halt echt schwierig, ne, weil ich kann nicht eben 1.000 Hemden abnehmen, ich fange mal mit 100 an. So, ne? Und dann musst du ja wieder mit Musterware anfangen, die Ware muss kommen, der Schnitt muss stimmen. Ne? Da sind wir dran, aber das ist ein Prozess, da sind wir, glaube ich, schon seit einem Jahr dran. Ne? Dann unser letzter Produzent, der für uns das machen sollte, der sagt, ja, wir sind ja total ausgebucht, ist jetzt Sommerzeit, nach der Sommerpause gehen wir da ran. Mal, dass ich jetzt die Tage mal eine Info
Okay.
bekomme. Ne? Aber das ist schleppend, das ist schwierig, das ist echt schwierig.
Vor allen Dingen
Ne?
ist es insofern
Und
schwierig, welche Größen nehme ich. Ne? Wenn du
genau.
wenn du 100 ml oder 42 oder
Ja,
52,
genau.
54 nimmst, die musst du erstens irgendwo lagern. Und ich kenne das ja, wir haben das zu dem Vespa World Test ja gemacht. Ich habe immer noch S-T-Shirts bei mir. Und das ist halt, du hast einen großen Lagerbestand, der da irgendwie
Genau,
ist. Ne?
das musst du machen. Ne? Und das ist halt auch so, dass wir dann immer von diesen Grund-T-Shirts oder Polohemden eine gewisse Stückzahl von jeder Größe vorhalten. Und wie jetzt zum Beispiel die Sticksachen, die mache ich ja selber. Ne? Wir haben eine Stickmaschine dann irgendwann gekauft, weil wir gesagt haben, so, wir wollen so ein bisschen von diesen hohen Lagerbeständen runter und wollen ja situativ nach Bestellung arbeiten. Das heißt, wir haben immer ein Portfolio an fertigen Teilen da. Und wenn ich merke, so, jetzt geht das so langsam zu Ende, wird wieder nachproduziert. Ne? Da ist auch so diese ganzen Labelschilder, die dran sind, diese Innendrucke der Größen, das mache ich alles selber. Das ist so für mich, ich habe ja
Heimarbeit
so, ja,
abends.
das ist, was heißt Heimarbeit, ne? Aber das ist so, ne, wenn die Frau am Wochenende lang schläft, ich bin halt so ein Frühaufsteher, dann gehe ich dann so in mein, ich sag mal, Anführungszeichen, kleines Atelier. Dann wird dann der Plattenspieler angestellt, da wird dann eine schöne Soulscheibe aufgelegt. Ja, und dann bin ich da in meinem Element, ne, kann so mein Bedürfnis arbeiten.
Wegschaffen,
Ne? Ja,
Etiketten reinnähen oder.
das ist so für mich so, ich mache was. Ne? Ich bin, ich habe halt auch nicht so die Ruhe, irgendwo mich in den Garten zu setzen, ein Buch zu lesen. Ich bin immer so ein Macher. Ne?
Ja.
So wie so ein Hamster in so einem Rädchen. Ich weiß nicht, ob ich glaube, früher ist er nicht festgestellt worden. Heute hätte ich vermutlich ADHS oder
Ich nenne es immer die
Autismus oder
Getriebenen.
sowas. Ne? So, ja, und das ist für mich Entspannung. Ne? Manche sagen so, wow, wie schaffst du das noch nach der Arbeit? Aber wenn ich dann so diese kreative Arbeit da machen kann, ist das für mich totale Entspannung mit einer schönen LP dabei. Und das ist ja, das genieße ich dann. Ne? Damit komme ich runter. Das ist mein Yoga.
Ja,
Ne?
weiß auch vollkommen, kenn ich. Ich setze mich da hin und mache dann, gestalte irgendwas anderes. Aber von daher, man kommt dann irgendwie runter. Solange es nicht diesen Druck auch hat, ne? Also
Genau.
dass du es machen musst, sondern dass du
Das.
es machen kannst.
Ja, ne, viele wissen halt ja, dass wir dann auch so für Firmen das gemacht haben, dass wir dann für den örtlichen, ich sag mal, Physiotherapeuten, Caterer, Traktorenverein oder sonst noch was dann auch produziert haben, weil so eine Stickmaschine kostet nun mal einfach Schweinegeld. Da hatten wir jetzt auch nochmal nachgerüstet und ja, du willst natürlich auch auslasten, die Maschine. Und dann merkst du irgendwann, dass du an einen Punkt kommst, wo du sagst, was machst du da eigentlich? Du sitzt jetzt hier abends, du kommst von der Arbeit bis um 18 Uhr zu Hause,
Aus
packst noch bis 7
20
oder 8
hört's
Uhr
durch.
Pakete, dann gehst du noch in dein Atelier und sitzt dann nochmal bis 10, 11 Uhr und fängst am nächsten Morgen wieder um 8 an zu arbeiten und bist da am Sticken und am Machen. Und das ist so dann irgendwann so die Selbsterkenntnis so kurz davor, wo du sagst, jetzt wird das nicht gesund oder das kann nicht gesünder
Nee.
werden. Warum machst du das? Ne? Und das geht sich, ja, ich weiß nicht, man ist einfach so erzogen. Ne? So, mein Papa war halt so, ne? So, ist immer wichtig, Werte zu schaffen. Und dann reflektierst du dich selber und sagst so, es geht dir doch gut. Warum
Ja.
machst du das? Ne? Du vernachlässigst jetzt so ein bisschen deine Kreativität, was deine Bekleidung angeht. Warum machst du das?
Ja.
Lass es doch einfach. Ne? Und das ist jetzt mittlerweile so, dass ich dann sage, okay, wenn jetzt mal irgendwo eine Lücke ist und da kommt jemand Nettes, für den du eine Kleinigkeit machst, was nicht zu komplex ist, das ist überschaubar, ja, dann mache ich das.
Ja.
Ne? Aber ja, ich will so ein bisschen davon runter, jetzt hier alles bedienen zu müssen, alles zu können, weil da einfach auch ja, Lebenszeit hinterhängt. Und das ist Lebenszeit, ja, das ist halt Qualitätszeit mit der Frau oder jetzt auch mit dem Enkelkind zukünftig. Ne? Und warum soll man das
Wir
machen?
haben nur ein Leben,
Ja?
das ist
Wir
ja
haben nur
genau das
ein
Thema.
Leben und ich finde, das ist so, nur auf der einen Seite hängst du halt immer da drin, dass du sagst, okay, ne, das bin ich halt, ich muss das haben für mich, weil mir das gut tut, aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du merkst, so, jetzt wird das aber gerade ein bisschen viel, warum machst du das? Lass es doch einfach.
Muss einfach
Und dann ist halt
durchpriorisieren.
so dieses Pädagogentum, ne? Dieses Heilerziehungspfleger, das ist ja so eine Mischung aus Pflege und Erzieher. Und du bist halt seit 27 Jahren pädagogisch am Arbeiten und das, was der Beruf mitbringt, ist halt immer diese Reflexion, die
Ja.
Selbstreflexion. Und das ist Gott sei Dank so ein Punkt, wo du dann irgendwann hinkommst und sagst, so, jetzt in deiner Selbstreflexion fallen dir viele Dinge auf, wo du sagst, so, das muss doch gar nicht, das
Ich
ist
wollte
alles
gerade sagen,
schön. Ne?
erspart auch die Zeit beim Therapeuten, wenn man sich selbst
Ja.
reflektiert. Ich habe zwei Sachen noch. Einmal, du hast ja vorhin gesagt, dass ihr auch selbst andere Produkte anbietet. Habt ihr denn eure Produkte auch woanders? Weil ich kenne das ja auch, wenn man so einen kleinen Bereich hat, das Problem mit der Marge. Und
Nee.
lieber Direktvertrieb machen, als irgendwo.
Also unsere Produkte, kann ich direkt sagen, machen wir eigentlich nur im Alleinvertrieb. Wir hatten sehr, sehr früh Anfragen vom Scooter Center, wo wir einen super Draht zu haben zum Ulf und so weiter. Und das ist echt nett. Ne? Wir haben oft sind wir da mit auf Veranstaltungen, Tate auf der Tür gewesen etc., wo wir auch echt miteinander harmonisieren. Aber ich habe direkt gesagt, so Leute, das möchte ich unter eigener Hand haben, weil du gehst irgendwann in eine Richtung, glaube ich. Ne? Dann hatten wir das jetzt mit der Patina-Versiegelung. Da kam SIP auf uns zu und ich glaube, dann würde dir das natürlich ein bisschen Arbeit abnehmen, aber das ist jetzt nicht so, dass du eine Riesenmarge daran hast, wo du sagst, Die möchte ich mir jetzt noch unbedingt da
Die reduziert sich ja, weil die
ja
ja auch.
vorgeben lassen. Ne? Das ist ja natürlich auch, ne, wenn so große Firmen kommen und dich vertreiben oder dein Produkt vertreiben, die wollen natürlich auch ein bisschen was am Preis runterdrücken und
Ja, klar,
das sind so
verständlicherweise,
Sachen, möchte ich mich darauf einlassen oder nicht. Ne?
das
Aber
hat
bis
die,
jetzt
reduziert
bekomme
die
ich,
eigene Marge
ne,
halt auch.
bis jetzt, ich werde da nicht reich mit, ich kann da auch nicht von leben und ich bekomme das noch gut gehandelt. Ne? Ich
Ja.
glaube, wenn wir irgendwann an den Punkt kommen, dass wir die Dinge nicht mehr gehandelt bekommen, dann ist die Frage, ob man das macht. Ne? Man ist immer mit dem Gedanken am Spielen. Beim Scooter Center muss ich einfach sagen, man hat einen unglaublich netten Umgang miteinander. Und wenn da was gebraucht wird, klar sind wir auch da und genauso ist er da. Ne? Oh, ja, das ist schon, ich würde sagen, echt ein nettes freundschaftliches
Ist ja
Verhältnis
auch ein
auf
bisschen
Augenhöhe.
Handspiel.
Das ist, ja, muss man sagen. Aber wie gesagt, auch Vertrieb machen wir von unseren Produkten nur bei uns selber. Das gibt es nicht
Ich
normal.
frage nach, weil wir hatten dieses Thema ja bei uns auch und wir hatten auch Gespräche und die eigene Marge reduziert sich einfach auf ein Minimum, weil die wollen zu Recht was verdienen, was auch vollkommen in Ordnung
Ja,
ist.
und das ist, ne, du musst natürlich da auch zu sagen, es ist ja was anderes, ob ich jetzt ein Hauptgewerbe betreibe oder ob ich jetzt im Nebengewerbe bin. Ich würde damit ja unnötig meinen Umsatz hochtreiben. Und ob man dann irgendwann in dieses Hauptgewerbe rein will, das weiß ich noch gar nicht. Ne, da hängt halt auch noch mal viel, viel mehr Kosten
Reicht ja
hinter.
schon
Ne?
damit an, dass du plötzlich, dass sie die Steuer sagt, okay, sie bezahlen jetzt einfach voraus.
Ja, klar.
Also
Ne, aber
Kleinigkeiten.
dann kommt die Gewerbesteuer
Genau.
und du bist in der Industrie- und Handelskammer zahlendes Mitglied und das muss man ja auch einfach auch sagen, das müsste auch irgendwo reinverdient werden.
Was bei uns auch ein Thema gewesen ist, Produktpiraterie. Wir haben bei uns ja irgendwann hat man unsere Tasche ja nachgemacht. Wir haben unsere Tasche dann ein Upgrade ja gemacht, jedenfalls für die modernen Sachen. Und wir haben einen Markenschutz auf das Produkt jetzt. Wir haben das eintragen lassen. Hast du das für, muss man das oder für so eine Rezeptur?
Kann man, sollte man machen, ne? Was soll ich dazu
Gut,
sagen?
ja gut,
So,
eine Rezeptur ist ja
das
so.
sind ja alles Kosten. So, jetzt mal ganz ehrlich. Aber jetzt gehen wir vom Arbeitsprodukt hin, so jetzt geht der nächste hin, so da kannst du da jetzt deine Rezeptur schützen lassen, patentieren lassen. Es gibt ganz viele Arbeitsprodukte, jetzt kommt das nächste Labor hin, passt das Rezept an, um das gleiche ähnlich hinzubekommen unter einem anderen Namen. Ich glaube, da mache ich mir nicht so riesen Sorgen. Das soll derjenige dann auch machen. Gönne ich jedem. Aber ich denke einfach so, ja, wie soll ich jetzt sagen? Aber ich glaube, du vermarktest dich ja mit dir selber, mit deiner Zuverlässigkeit, mit deiner Kundenehrlichkeit. Und ich denke, dass wir in einem Bereich sind. Klar, die Dinge gibt es nicht für Nüsse, aber wir sind auch nicht die Wucher-Horrorpreise machen und dann soll der andere das machen. Gönne ich jedem. Soll er
Ja.
machen. Ne? Aber das ist ja nicht, dass du das Rad neu erfindest. Ne? Du hast, ich sag mal, eine Grundrezeptur, die du verbesserst, um von der Dosierung, ich sag mal, auf deine Anwendung ja, anzupassen, die du
Ja.
brauchst. So, und da
Wahrscheinlich kann
kannst du
man das
natürlich
halt.
klar Namen etc. schützen. Ne? Aber ich denke, wenn du da so Patente, da reden wir ja natürlich auch nochmal von hohen, 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 sehr hohen Kosten. Und die sind im Endeffekt nicht schützbar. Dieses Produktabbeizer gibt es, aber du musst halt deine Rezeptur dementsprechend
Vor allen Dingen
anpassen.
wahrscheinlich auch nicht schützbar, so was bei uns ja. Du musst ja eine gewisse Anzahl von Veränderungen haben,
Genau,
damit es wieder ein eigenes Produkt wird.
auch inwieweit, wie hoch die Veränderungen sind, da bin ich kein Chemiker für. Ne? Aber wir sind auf eine Mischung gekommen, wo wir echt zufrieden mit waren, wo wir gesagt haben, das funktioniert super. Ne? Und das sind halt auch, ne, so die Rückmeldungen, die du einfach bekommst von den Leuten, die damit arbeiten, die dann sagen, ey, ich habe schon viele ausprobiert, aber das ist das bis jetzt das Beste. Klar, ist das 2 € teurer wie im Baumarkt der Flasche oder 3 €, weiß ich nicht. Ob ich jetzt 8,99 oder 10,99 bezahle, aber das ist qualitativ das Beste, was ich bis jetzt hatte. So, und da bin ich damit zufrieden und das soll jeder, der meint, der müsste das nachmachen, sollte machen. Ne? Oder
Ja.
es gibt ja Produkte, SIP hat Arbeitsprodukte, eigene und ja, ich denke, das macht halt echt so ein bisschen was mit dem, ja, wie trittst du auf, wie kommst du dem Kunden gegenüber, kannst du das Ding gut erklären, bist du bereit, dir die Zeit für den Kunden zu nehmen und das machst du auch. Ne? Ich meine, da macht man ja am Anfang auch so seine Erfahrung. Ich weiß, ich hatte damals mal einen, der rief dann an, brauchte eine Beratung. Und dann hast du, ich glaube, wir haben 3 Stunden telefoniert und kam aus Köln. Ja, und dann sagte er, ja, ich bestelle das. Und dann rief der dann wieder an und brauchte wieder eine Beratung. Ich sage mal, ich sage, irgendwie deine Bestellung ist ja gar nicht eingegangen. Ich sage, du kannst das ja auch hier beim Olli Jesche, bei der Rollerklinik erwerben. Der hatte damals noch das Gewerbe laufen. Der hatte von uns ein paar Produkte da. Ich sage, kannst du bei dem auch kaufen? Habe ich jetzt kein Problem mit. Ne? Aber das war so der Erste, der hat unsere Produkte genutzt für seine Werkstatt. Und wenn er jemand eine Dose braucht, hat er dem die verkauft. So, ne? Da habe ich jetzt nicht das Problem mit gehabt. Ja, da war nichts. Ne? Du hast dann mit dem Olli telefoniert. War da jemand? So und so. Und dann hast du eigentlich, dann kam er dann wieder an. Hör mal, ich habe hier ein Video von einem Tunnelbereich gemacht. Da bin ich mit der Kamera rein und kannst du mal gucken, was ich da machen muss. Und dann kommt dann irgendwann der Punkt, wo du sagst, hör mal, Kollege, wir haben jetzt 3 Tage telefoniert. Ich mache das jetzt hier nicht, weil ich so ein netter Mensch bin. Ich mache das, um Geld zu verdienen. Natürlich mache ich das auch, weil ich nett bin. Aber irgendwo ist dann so ein Punkt, wo du sagst, so,
Klar.
jetzt ist Cut. Ne? Jetzt gehst du in den
So.
Baumarkt, kaufst dann dein Zeug da und ich soll dich hier beraten. Oh,
Wie
sorry, da bin
beim
ich
Anwalt,
falsch.
die
Ne?
erste halbe Stunde ist
Wo,
frei, der Rest läuft die
Nein,
Uhr.
so ist es nicht.
Nein, aber.
Das war aber auch echt so ein Anfangsding, was wir hatten. Und das habe ich eigentlich nie wieder danach erlebt. Ich habe
Ja,
eigentlich im
bist du.
Vespa-Bereich, muss ich ehrlich sagen, eigentlich auch immer nur mit netten Leuten zu tun gehabt. Aber ganz wenig, dass du mal sagen kannst, der ist mir jetzt aber echt unsympathisch oder
Die Anzahl ist
das ist jetzt
geringer.
nicht so eine nette Kerl. Das
Ja.
habe ich im Vespa-Bereich, glaube ich, und das ist auch, glaube ich, das, warum ich mich da so gerne bewege. Das sind alles nette Leute.
Ja,
Ne? Auch, ne?
der Anteil von, wie man sagt, der Arschlochanteil ist relativ
Der
gering.
ist relativ gering, ja, und ob es halt so nein kannst, vielleicht bin ich auch manchmal ein Arschloch, ich weiß es nicht,
Nee, ich
ne?
glaube,
Aber ne, so
ich glaub, also
ist immer so ein
Arschlochcharakter ist schon
Perspektivending,
was
ja.
an, ist was anderes.
Arschlochcharakter ist was anderes, da triffst du in anderen Szenen, da hast du das halt auch schon erlebt, ne? Ne, da war so, ich glaube damals so, wo wir angefangen haben, dann so, ja, der Bremsenreiniger, der ist aber viel teurer wie bei Action. Ne? Und dann kommst du, sagst du, okay, ja, aber das ist halt ein anderes Produkt wie bei Action. Ne? Das verdunstet nicht so schnell, das bleibt viel länger drauf, die Qualität ist gut. Und dann guckst du so und sagst so, ja, Junge, das ist, guck doch mal auf den Literpreis. Das ist eine große Dose. Das sind 660 ml und du hast eine 400 ml Dose und im Literpreis bin ich günstiger. Aber kauf weiter bei Action. Hast du, aber das ist so selten. Ne? Und das
Ja.
habe ich im Vespa-Bereich so gar nicht. Ne? Da sind die Leute auch, ne? Natürlich hast du auch mal jemanden, der sagt, oh, jetzt da 6 Dosen, ist aber schon teuer. Ja, dann sagst du auch so, ja, ich gehe auch in eine Kneipe, bestelle mir 0,4er Bier und bezahle da 7 € für. Ne? Das ist so, wo ich mittlerweile ich mir die Hände über den Kopf zusammenschlag, ne, was du dann
Ja.
bereit bist zu zahlen. Und das ist ja, du machst ja ein Produkt, wo du auch im Endeffekt was hast oder was erhältst, was dir wichtig ist, was du schützen willst, seit die Patina-Versiegelung. Das ist nicht irgendein Wachs, den du irgendwie für 3,50 € beim Action kaufst, um da zu versiegeln. Das soll ja auch Qualität sein. Und ich finde halt, du baust ja auch einen Wert damit auf oder erhältst einen Wert, der dir persönlich sehr wichtig ist.
Ich
Ne?
wollte
Du
gerade
erhältst
sagen, das ist
Geschichte, ne? Du
ja.
siehst so ich, neben dir stehen da hier diesen Stahlschrank. Ne? So die Historie ist halt, der begleitet mich seit meinem Kleinkindalter. Der war in unserem alten Bauernhof in meinem Vaters Werkstatt schon, wo ich als kleines Kind drin rumgesudelt habe. Und den habe ich mir jetzt bei meiner Mutter aus dem Keller geholt und habe gesagt, ihr könnt alles haben. Ich möchte diesen Schrank haben. Der ist mir ganz wichtig. Und den habe ich jetzt aufgearbeitet mit der Patina-Versiegelung dann im Endeffekt gemacht. Und das ist jetzt so mein Plattenschrank.
Ja.
Ne? Ist so umgebaut, der Plattenspieler drin. Und ich finde halt ne, du bist halt auch bereit, einen gewissen Betrag auszugeben, weil du da eine Wertigkeit hinter hast oder dir das was Persönliches bedeutet. Und ich finde, das merkst du halt auch im Vespa-Bereich. Ja, da wird nicht blöd geschnackt oder so was. Die Leute wissen, was sie da haben und
Und ist
die
der
haben auch
Verhältnis
ein
zu
hohes
anderen Bereichen
Interesse.
deutlich
Ne?
günstiger dann doch nochmal, ne? Also wenn man in den
Oh,
Harley,
das hast
es
du
wird,
schon schön gedreht. Ne?
ja, aber bei Harley sind wir immer noch nicht.
Ja,
Also bei,
genau, ne? Aber fast.
ja, du hast ja gesagt, du stickst dann zwischendurch. Wie kriegst du die Daten? Musst du die Daten dann überarbeiten oder lässt sie auch vom Grafiker überarbeiten, dass sie stichbar sind? Oder wie funktioniert so eine
Also,
Maschine? Hast du
du
ein
brauchst eine
EPS oder ein.
Maschine und du machst. Also ich habe eine Browser-Maschine, arbeite damit. Ach, wie heißt das Dateiformat? Jetzt stellst du mir am Schlauch. Aber auf jeden Fall habe ich vom Browser auch dieses Stickprogramm, wo ich
Ja.
mitarbeite. So einfache Dinge kann ich schon entwerfen und mir die Dateien oder die Programme dafür machen. Wenn das so komplexere Sachen sind, die gebe ich dann extern ab. Also die
Okay.
lasse ich dann extern machen, aber ja, so ein paar Sachen kann ich da auch schon. Ne? Aber ist halt, wie gesagt, ne, so ein Ding, so ein Programm, da bist du bei Beträgen, da bist du direkt schon mal 2.000 € nur für die Software los. Und das sind so Dinge, Ja, die machst du dann, weil mir ist das halt auch wichtig, dass du mal so sich da dran gibst. Ne?
Ja.
Damit lernst du auch die Maschine zu verstehen, warum, wieso, wie, was funktioniert, warum, wie, welche Stickreihenfolge ist. Ne? Ne, so, wann fängst du an? Was ist der Unterstieg? Ne? Wofür ist der wichtig? Wie ist der Verzug? Und das lernst du einfach Learning by Doing.
Ja.
Ne? Und ja,
Musst du ein
das machen
bisschen
wir halt
verschnitten.
selber. Ne? Und klar, so komplexe Sachen, da würde ich hier, glaube ich, 2 Tage dran hängen, um das hinzubekommen. Die lasse ich extern machen.
Ja. Wir haben ganz am Anfang gesagt, mit Schrauben und Fahren.
Ja.
Wie viel Zeit bleibt dir denn noch zum Fahren?
Zu wenig. Viel zu wenig, ne? Aber ich glaube, dieses Jahr war es nicht so viel. Wir haben ein paar Ausfahrten im Club gemacht. Schade finde ich einfach so dieses ganze Anrollern, Abrollern. Da ist dein Wirkungskreis sehr, sehr klein geworden. Ne? Bewegt sich dann meistens so in den Gladbacher, Kempener Raum tatsächlich so,
Ja.
ne? VTC, Abrollern. Glaube ich, werde ich dieses Jahr auch nicht schaffen, weil einfach so viel passiert ist. So, ne, mit, ne, jetzt müssen wir nächste Woche wieder Beerdigung Onkel und du hast halt so viele Termine. So mittlerweile habe ich so den Eindruck, so die Wochenenden, die pusten so weg, weil du einfach nur Termine hast. Ne? Haben
Ja.
wir ja jetzt auch gesehen, jetzt so bei unserem Meeting jetzt hier, wie lange wir gebraucht haben, um echt mal einen Termin zu finden. Ne? Aber da bleibt so ein bisschen auf der Strecke und deshalb hatte ich ja eben gesagt, so diese externen Sachen für externe Firmen, das halte ich jetzt auf ein Minimum, weil ich einfach merke, dass mir so diese Qualitätszeit fehlt. Ne?
Ja.
Das merkst du halt. Ne? Du fährst da ein bisschen runter und ich finde halt, ne, so mit der Firma so klein und fein und glücklich, ne, und dahinter stehen können, das ist halt so also das
Ja.
Ziel, ne? Was man nicht aus dem Auge verlieren darf.
Fährst du denn noch lange Strecken oder bist du auch lange Strecken sonst gefahren? Auch mit der ACMA oder
Ja, mit
ist
der
das
ACMA
eher.
nicht, ne? Also mit der PX ja damals, aber die ACMA, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein super geiler Roller. Er hat richtig Bims dahinter, ne? Den hatte ich
Okay.
mir von dem Ender Solutions, von dem Udo machen lassen. Das ist für mich, was so Wideframe angeht, muss ich ehrlich sagen, ich habe meine Erfahrungen in dem Bereich gemacht mit Motoren, hatte 2 Motorenbauern, aber da bin ich auch, habe ich mich unglaublich gut aufgehoben gefühlt beim Udo. Und
Der
das ist
ist ja
für
hier
mich
noch
eine
in der Ecke
absolute.
gewesen,
Ja, der ist ja
beruflich.
da
Jetzt.
in, na nee, was ist das, Solingen da hinten? Ich weiß gar nicht, wo der beruflich ist. Ne, da hat er ja noch seine
Werkstatt.
Schraubwerkstatt. Ne?
Ja.
Da haben wir dann meinen ersten demolierten Motor dann auseinandergenommen und der hat mich echt nicht im Stich gelassen. Ne? Aber der hat eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht und da, den kann man einfach auch nur empfehlen, weil der macht das, ich glaube, ähnlich wie ich jetzt mit unseren Produkten. Da siehst du, da sitzt Herz und Seele hinter.
Ja.
Ne? Das ist für mich auch gerade was zu so diesem Wildframe-Bereich angeht, echt der absolute, für mich der King. Ne?
Ja.
Gibt noch andere Kings, aber das ist für mich tatsächlich
Ja.
so der, wo ich mich auch darauf verlassen kann, wo auch eine Menschlichkeit hinter sitzt, wo natürlich der auch sein Geld verdienen will. Ne? Keiner macht was für Nüsse. Ne? Ist alles nicht günstig, aber. Da weiß ich, ja, da fühle ich mich wie zu Hause, wenn ich bei dem bin. Ne?
Okay.
Das ist wie ein alter Freund und man harmonisiert miteinander. Man
Ja.
schraubt miteinander, man nimmt das auseinander, man kriegt die Dinge erklärt und man weiß, wenn ich den Roller fahre, auf den Motor kann ich mich verlassen.
Und wann fährst du die ACMA?
Eigentlich das ganze Jahr.
Okay.
Die habe ich jetzt das ganze Jahr gefahren. Das ist momentan so mein einziges fahrbarer Roller.
Okay.
Ne? Und deshalb bin ich mir ja gerade die LI2 am Aufbauen, so mit einem sehr, sehr schönen Motor und habe da hier das BGM-Setting drauf. Und ja, wenn die fertig ist mit Scheibenbremse, sonst was, verspreche ich mir halt mal endlich wieder einen Roller zu haben, wo man dann auch lange Strecken mitfahren kann.
Okay.
Ne?
Aber theoretisch könntest du mit der ACMA auch lange
Ja,
Strecken
aber das
fahren.
ist nicht gemütlich. Ne? Man muss auch einfach sagen, du siehst halt so 10 Zoll, 8 Zoll ist schon ein Unterschied. Ne?
Ja.
Für mich wäre jetzt kein Roller, wo ich dann, was weiß ich, bis Hamburg oder was. Ne? So, das sind ja, das ist auch total komisch, was so Treffen angeht. Ne? Ich bin dann eher so im norddeutschen Raum und war eigentlich noch nie so im süddeutschen Raum, fällt mir ein. Was eigentlich total schade ist, weil gerade so der süddeutsche Raum eine Vielzahl unserer Kunden ausmacht. Tut mir leid,
Okay.
dass ich noch nicht bei euch war, aber ich werde mich bessern und werde auch mal da runterkommen. Aber ist so, ja, der Norden so. So hier Dippersen, das Treffen und so.
Ja.
Und, ne, aber, ja, das ist so, da fühle ich mich wohl. Das ist so
Ja.
meins. Ne? Ich habe auch Verwandtschaft oben in Bad Segeberg. Ne? So Oma war dann oben. Ne? So Onkel, Tanten habe ich da wohnen. Also hast du schon viel Zeit da oben verbracht. Aber ja, das ist so. Ja, doch, da oben bin ich gerne.
Bist du denn früher Langstrecke dann oder verziehst du jetzt immer?
Ne, eher so Ruhrpott. Ne? So
Okay.
Ruhrpott, ne? Das ist so das Weiteste, was ich gefahren bin. Aber so durch bis da, das ist dann immer tatsächlich Bus, Roller rein. Dann hast du noch jemand mit, Sohn fährt da mit. Und dat, aber das ist dann auch oft so ein Zeitproblem einfach. Ne? Wie gesagt, die letzten 10 Jahre
Ja,
machen wir,
okay.
fast 10 Jahre machen wir McClouds. Dann schaffst du das arbeitsmäßig nicht. Ne? Dann denkst du, boah, jetzt noch 6 Stunden, 7 Stunden auf den Roller. Ne? Und jetzt merke ich halt einfach, Das Blöde ist, du wirst zu alt für den Scheiß. Das ist halt, ne, merkst du halt auch, ich hatte so massivst Probleme nach der zweiten Corona-Impfung, jetzt ohne da irgendwie in irgendwelche Verschwörungstheorien reinzugehen, und hatte auf einmal massiv Gelenkprobleme. Ne? Und
Ja.
das hat sich so reingesteigert, dass ich teilweise keine Kraft mehr hatte. Ja, und nur noch mit irgendwelchen Schmerzen, Knien, Füße, Handgelenke, Schultergelenke, alles. Ne? Und da hast du gedacht, ey, was geht denn jetzt gerade ab? Ne? Aber das ja, wird besser, ist immer noch schubweise, aber das hat mich echt so ein bisschen eingeschränkt in vielen, vielen Dingen.
Da
Ne? Da hast
merkt
du
man,
dich auch so ein bisschen
was auf
ruhiger
einen zukommt, wenn
gehalten.
man älter wird.
Ja,
Noch
boah, das war
älter.
dann halt echt, ne? So schlagartig, zweite
Ja.
Impfung, zack, auf einmal konntest du die Hand nicht mehr schmerzen, zack, Schulter, zack, zack, zack. Ne? Und
Ja,
dann wurde
gut, dann setze
so
ich
eine
eh nicht drauf und
Krankheitswelle
fährst.
rausgedrückt. In welchem Zusammenhang ist auch Bullshit egal, ne? Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Da kommst du in irgendwelche Rollen, musst du gar nicht drüber nachdenken willst. Es ist, wie es ist. Ne?
Ja.
Es wird langsam ein bisschen besser, aber ja, das hat dich im Leben auch nochmal eingeholt und hat dich nochmal so ein paar Jahre älter gemacht.
Ja.
Ne? Was du halt so merkst, ne? Warum du auch teilweise nicht in den letzten Jahren nicht ganz so aktiv warst, also was
Okay.
so eins angeht. Ja.
Merkst du so saisonale Trends bei euch? Gibt es eben so Peaks, wo du denkst, so, da bist du abends bis 24 Uhr
Ja,
am Päckchen
jetzt nicht
packen?
bis 24 Uhr, aber du merkst schon so Tendenzen. Klar, wenn Sommerferien sind, wird es ruhiger. Du merkst so, wenn das in den Herbst, Winter reingeht, dann geht das alles los so mit den Arbeitsprodukten. Ne, das merkst du tatsächlich, wann Schrauberzeit ist, wann nicht mehr gefahren wird. Es hält sich eigentlich das ganze Jahr dran, aber du hast dann immer so Phasen, wo es auf einmal ganz massiv hochgeht, was so Arbeitsprodukte angeht. So die Lackfreilegung, Versiegelung, das merkst du, wenn die Leute da tatsächlich am Schrauben sind. Ne? Das ist dann eher so Herbst, Frühjahr. Natürlich merken wir auch, wenn Weihnachtsgeld ausgeschüttet wird, ne? Oder wann Monatsanfang ist, ne? Das
Okay.
merkst du auch immer.
Okay.
Das ist, wie wenn ich meine Rollerteile bestelle, das ist dann halt der erste, ne?
Ja.
Nein, aber das merkst du halt schon. Ne? Es gibt schon so Saisons, oder klar, mit den Klamotten merkt man das auch. Ne? Auch im Winter ja, fängt das jetzt an wieder mit den Hoodies, mit den Jacken. Das merkst du, das geht dann wieder hoch. Das geht im Sommer runter, dann kommt dann die leichte Bekleidung. Und das merkst du, das ist schon tatsächlich so monatsabhängig teilweise. Das siehst du auch so dann, ne, in deinem Rechnungsprogramm, wo du dann nachvollziehen kannst, so, was ist reingekommen, wie ist das gelaufen, die Monate, welcher war gut, welcher war schlecht, ne, die Statistiken, das merkst du schon.
Hast du in der Zeit so Dinge gehabt? In der modernen Sache hat man so Veranstaltungen, die nennen sich Fuck-Up-Night, also Sachen, wo man so richtig verkackt hat, Sachen, die richtig schlecht gelaufen sind, wo du in deinem Prozess Produkte auch getestet hast, wo du gesagt hast, die nehme ich gar nicht mit rein.
Ich
Also
glaube, was
richtig.
mich so richtig Nerven gekostet hat, das war tatsächlich in dieser ersten Phase, in der Anfangsphase, wo wir auf einmal die Reklamation für den Abbeizer bekamen, wo dann Dosen sich von selber entleerten
Ja.
oder nach der Betätigung raussprühten.
Ja.
War dann einfach ein, ja, ich sag mal, eine Problematik in dem Sprühkopf mit dem Dichtring, der sich
Ja.
aufgelöst hat. Und der Produzent, ja, für uns neu produziert hat mit einer verbesserten Dose und im Endeffekt der gleiche in grün war, das war dann natürlich so ein, das war dann halt so, ich glaube, so ein Jahr, eineinhalb, so war das nach der Eröffnung von McClouds. Und dann kommst du auf einmal an einen Punkt, wo du sagst, Scheiße, ey, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin von dem abhängig. Was mache ich denn jetzt? Ne? Und du bist ja abhängig, weil ich sitze da nicht vor Ort. Ich muss keine Lösung finden. Ne? Der Produzent muss für
Du
mich eine
verlässt
Lösung
dich
finden.
darauf,
Du
klar.
musst eine Dose für mich finden, wo das Zeug drin hält. Ne? Das kann doch nicht sein. Und das war so der einzigste Punkt, der so richtig Nerven gekostet hat, ne? Bis wir dann irgendwann an den Punkt gekommen sind und haben gesagt, boah, wir müssen uns da was anderes überlegen. Wir sind mit unserem Produkt dann tatsächlich zu einem anderen Konkurrenzhersteller gegangen und haben uns da vereinigt und haben das ganze Zeug nochmal überarbeitet und ja, haben da jetzt einen Produzenten, wo wir auch eine Beständigkeit der Dose mit garantieren können. So.
Das
Und
ist so.
das war ein Prozess, aber der hat echt sich lange gezogen. Das hat bestimmt ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr haben wir dieses Produkt nicht im Sortiment gehabt, wo wir gesagt haben, ist derzeit nicht erhältlich. Wir können auch nicht sagen, wann.
Ja,
Ne,
gut.
weil da bist du abhängig, ne? Und die lassen dich da 3, 4 Monate hängen, du telefonierst, der Außendienstler kann auch nichts machen und
Wie hat die Kundschaft darauf reagiert?
ja.
Verständnisvoll, würde ich behaupten,
Ja,
wahrscheinlich.
ist so gewesen. Ne? Du hast auch
Ja.
direkt, ich sag mal, so die Leute, die damals dann reklamiert haben, du konntest ja nachvollziehen, wie viele Dosen hatten die. Da
Ja.
sagst du, pass auf, tut mir leid. Ne? Wir haben folgende Möglichkeit, du bekommst Ersatz Oder aber du bekommst deine Knete zurück, weil ne, das war ja nicht Schuld der Kunden. Das war ja, ja unsere Schuld auch nicht. Wir konnten nicht beeinflussen, aber es ist mein
Konnt ihr das
Produkt. Es ist mein
weiterreichen?
Produkt.
Habt ihr es weiterreichen
Ja, das
können?
wurde ersetzt dann. Im
Okay.
Prinzip die Ware wurde dann ersetzt. Ne? Aber klar reklamierst du ja. Die sind ja auch eine Gewährleistung,
Ja,
die das
genau.
produzieren.
Ja.
Also genauso wie ich das dann für den Kunden bin. Und nee, das ist auch gut gelaufen. Hatte auch jeder Verständnis für. Das war auch okay. Ne? Und
Ich habe hier noch so zwei, drei Fragen aufgeschrieben, von denen ich nicht weiß, ob sie wirklich zutreffend sind, aber ich frage einfach mal, habe ich irgendwo was mit einem Werkstattpraktikum in Bologna? Ist das du als Stefan Klaut oder ist das
ja,
der
ich
andere
glaube,
wahrscheinlich?
das ist ein
Okay.
anderer.
Siehst du? Siehst du?
Das ist ein
Deswegen frage
anderer.
ich ja
Es gibt
letztendlich
auch noch
nach.
einen in Holland, der ist Tänzer. Ne? Ich bin vielleicht ein
Wahrscheinlich,
Traumtänzer, aber nicht der Tänzer. Ne?
wahrscheinlich. Ich glaube aber, der Spruch, die beste Route ist nie geradeaus, ist von eurer Webseite.
Nee, auch nicht.
Auch
Auch
nicht.
nicht.
Okay,
Aber so
siehst
was
du?
haben wir
Muss
nicht.
ich für
Das haben
mich
wir nicht. Das
ein,
ist.
ja? Ich habe ja vorhin
Ne?
gesagt, ich habe ein bisschen
Aber.
Unterstützung diesmal genutzt von KI, um mal was anderes
Ja,
auszuprobieren. Na,
auch
gut
nicht,
zu
ne?
wissen,
Aber.
wo die Sachen nicht funktioniert haben. Von
Ja,
daher.
grundsätzlich ja. Die Route ist nie geradeaus. Ja, ist ja eigentlich richtig. Ne? Aber
Ja.
so, ne? Es gibt viele Wege nach Rom, wobei ich dann sagen muss, das ist ja so, ne? So bin ich. Ich bin immer geradeaus.
Ja.
Ne? Aber so, ne? Natürlich weiß ich, dass die Wege abgehen, aber ich bin relativ gerade so in meiner Denkweise und Umgang mit Leuten. Ne? Deshalb dieses geradeaus passt eigentlich schon so ein bisschen, aber nicht ganz. Ne?
Ja, okay, alles klar.
So, du wolltest noch wissen, wo McClouds herkam.
Genau.
Wo sollen wir da mal anfangen?
Ja.
Also, wir haben den Standpunkt ja schon erreicht. Ich bin Niederländer oder
Ja.
Holländer. Ne? So sagt
Das
man
ist die
ja so in Grenzung.
Frage. Das wäre jetzt meine
Ne?
Frage. Kommst du
Aber
aus der Provinz Holland oder bist du
das, ich bin ja
Niederländer?
hier ein Limburger und
Siehst
hier
du?
ländlich wird der sagte Holländer. Ne? Nur Holländer ist das. Ne? So wird das hier im Platt halt. Ne? Ist er nur Holländer. So, in meiner Schulzeit, so in einer weiterführenden Schule, kam so damals die Zeit, da kam dann hier der Highlander raus.
Kann
Name
nur einer. Ja.
Claude geschrieben und ja, mein Spitzname war dann McCloud. Ja, so ist das entstanden. Ja.
Das schreibst du
Hey,
also mit J.
McCloud, vom Clan der McClouds, haben sie mal gesagt, der Holländer. So vom Highlander und das passte dann halt so. Und wo man dann den Firmennamen überlegt haben, habe ich gesagt, das ist eigentlich cool. McClouds ist cool, ne? Mein Name ist drin. Es ist so ein bisschen das, ja,
Es
was
kann
so
auch
dein
nur einen
Spitzname
geben.
war, es kann nur einen geben. Ne? So ist es entstanden.
Hat dich das am
Ja.
Anfang genervt?
Ja, so damals als Teenager, weiß ich nicht, ob mich das genervt hat, aber so hatte halt jeder seinen Spitznamen. Ne?
Oh, du
So
hast kein Schwert
fand
mit
ich
in die Schule
nicht.
gebracht.
Nee, habe ich nicht. Ne? Ich habe keinen ja, um die Ecke gebracht oder irgendwas. Ne?
Aber du bist auch nicht schon seit 300 Jahren auf dieser Erde.
Ja, das weiß man nicht so genau. Ich fühle mich so.
ich frage ja zum Schluss immer so ein bisschen, du hast gesagt, du hast jetzt eine Lambretta, die du aufbaust. Welche, wenn man einen Sack voll Geld und einen Sack voll Zeit hätte, was für einen Roller würdest du gerne noch haben? Du hast eine ACMA, die du gerne fährst, wo
Ich hätte
gestern.
gerne von jeder Serie ein. Wenn ich ein Geld
Okay.
voll Sack hätte, Sack voll Geld, so rum.
Ja.
Nee, wüsste ich nicht. Also die Lammy war so mein absoluter Traum. Ich stehe total auf diese Eibach-Modelle mit dem beweglichen Kotflügel. Wie bin ich auf Lambretta gekommen? Ich bin irgendwann mal zu einem Run zu dem VTW nach Wegberg gefahren.
Ja.
Damals gab es den VTW noch. Da bin ich mit der Julia, Jolaila, bekannt zusammengefahren und wir hatten die Roller getauscht, beziehungsweise nee, ich glaube, meine war kaputt, war nicht fahrbereit und dann hatte Julia mir einen Roller von sich geliehen. Wir sind da hingefahren abends, wollten dann die Nacht auch wieder zurück und dann hat sie mich ihre Lammy fahren lassen, ne? Und die SX von ihr und boah, das hat mich so begeistert, ne? So dieser lange Radstand und so dieses Fahrverhalten, ganz anders wie eine Vespa. Ich fand es viel angenehmer vom Fahren,
Ja.
aber das Einzige, was mich gestört hat, war dieser feste Kotflügel beim Lenken. Das hat mir so ein unsicheres Gefühl
Okay.
gegeben. Ne? Und dann hatte ich dann die Eibach im Kopf und hatte gedacht, boah, das ist geil. Du hast dann den beweglichen Kotflügel, sieht schick aus und du hast den langen Radstand. So,
Okay.
und deshalb war so dieses erste Projekt und ich finde halt einfach, das ist dann halt nochmal eine andere Klasse wie eine Vespa.
Das
Ne? Und du
stimmt.
merkst das halt an den Preisen und an den Teilen. Und das war ein ja, lang ersehnter Wunsch, sich so einen Roller zu holen. Und du beobachtest die Dinge ja auch, wie so der Markt ist. Die
Die
Preise
waren schon
sind
immer teurer.
unverschämt hoch.
Ja, vor allem in England. Da konntest du
Na,
eine Zeit
ja.
lang noch Vespa kaufen für einen fairen Preis und dein Bretter war schon ziemlich
Ja,
leer.
genau. Ne? Und das ist dann einfach so der Punkt, wo du dann immer am Gucken warst, so bestelle ich das Ding jetzt in Spanien von irgendeinem Händler, wo du Geld überweist und weißt nicht, was da ankommt. Ne? Dann hatte ich jetzt, mein Projekt hatte ich jetzt beim Sam in Belgien gekauft. Der hat die auch schön, hatte mir die angeguckt. Es ist ein alter Roller, es waren viele Dinge so, wo du sagst, habe ich jetzt nicht mit gerechnet, ne? Dass die so mock ist, ne? Und dass dann doch noch so viel kaputt ist. Ne? Und dann war, ich weiß nicht, der Motor überarbeitet, dann waren Gewinde aufgebohrt vom Zylinder, wo du sagst, boah, jetzt mit Tuning, das möchte ich jetzt nicht, dann besorgst du dir doch nochmal ein neues Gehäuse. Ah, da kommt schon viel Geld zusammen und das hat auch viele, viele Jahre gedauert, bis ich mir dann dieses Projekt dann gegönnt habe. Und das
Okay.
mache ich jetzt seit im zweiten Jahr bin ich an dem Roller am Arbeiten, weil du kannst das auch nur nach und nach machen. Du kannst nicht alles auf einmal bezahlen. Und ja, so ist das halt so mit der Lambretta
Okay.
entstanden. Ne? Das ist,
Und wenn du
ja.
jetzt sagen könntest, ich mach hier mal 3 Wochen den Laden zu oder deine bessere Hälfte kümmert sich drum, ich setze mich auf den Roller, was gibt's Touren, die du fahren wollen würdest? Du hast gesagt, du bist eher im Ruhrpott unterwegs gewesen.
Also
Hat
ich
dich das mal getriggert?
glaube, so komplett in den Norden jetzt mit der Lami auf dem Treffen, das wäre so das Ziel, weil ich hatte die
Förderern
jetzt,
also.
ne? Ja, oder ich sag mal hier, ich bin halt so ein Dippersen-Freund,
Ja.
ne? Der Schmacko, mein Freund da oben aus Cuxhaven. Ne, nicht Cuxhaven, was ist es denn jetzt?
Prima.
Wilhelmshaven.
Wilhelmshaven.
Siehst du, ich schmeiß das jetzt schon vor Aufregung durcheinander. Ja, das verbindet mich mit dem Schmacko und deshalb fahre ich da ganz gerne zum Run. Wäre jetzt auch gerne in Aurich gewesen, hat es leider zeitlich nicht geklappt. Ne? Aber das hat mich echt geärgert, weil so, der war ja Jahre nicht hier in dieser Speedway-Arena und ich finde dieses Ambiente mega geil. Ne?
Ja.
Oder so der letzte, wo ich dann oben nochmal war, da war hier bei den Red Barrels ganz oben das Jubiläum. Das war auch sehr geil, ne? Mag ich auch echt gerne. Und
Beim Vespici warst du noch nicht, ne?
West Beachy haben wir, ich glaube, das erste oder zweite Jahr ausgestellt. Ne?
Okay, aber zweiten war ich nicht da.
So, das ist so ein Punkt. Ne? Der Jelto macht das sehr, sehr geil. Der hätte uns auch gerne weiter beigehabt. Jetzt ist natürlich so die Kiste, du musst immer so ein bisschen für dich rechnen. So, wie viel Zeitaufwand habe ich,
Ja,
so eine
klar.
Messe vorzubereiten? Ne? Wir haben. Ne, da sind wir wieder bei der Quality Time. Wir haben vor Jahren immer beim Scooter Center ausgestellt, immer jeden Meltdown. So, jetzt verschieben sich die Dinge, wie jetzt Meltdown, jetzt an der Mosel. Ne, du hast viel, ich habe einfach auch viel jetzt so mit meiner Mutter zu tun nach dem Tod meines Vaters, wo auf einmal auffällt, dass nicht mehr alles so läuft, wie es laufen soll. Und da merkst du irgendwann mal so, wie viel Zeitaufwand habe
Ja,
ich denn
klar.
tatsächlich?
Logisch.
Was kostet mich der ganze Spaß? Ne? Oh, der Meltdown war immer schön, da konnte man immer hinfahren. Das war um die Ecke, das war eine Tagestour. Wir haben nicht genächtigt, wir sind abends wieder nach Hause. So muss ich natürlich Hotel buchen, dann muss ich vorbereiten, Standgebühren und sonst was. Und dann ist einfach der Punkt, wo du dann irgendwann sagst, so, es funktioniert so. Natürlich ist das schön, alles zu sehen und ich verdanke dem ganz viel. Ne?
Ja.
Gerade dem Meltdown. Ne, an Publikum, dass die Leute einen kennen, gerade so der Markt von Klamotten, was wir da an die Engländer verkauft haben, ne, die uns immer wieder anschreiben, ne, Mensch, wie kriegen wir das Zeug nach England? Eure Klamotten sind so geil, ne, die stehen da total drauf.
Seit dem
Und
Brexit halt echt
ne, das
schwierig
hat sich halt
geworden.
echt einiges gedreht. Wir sind dran am Arbeiten tatsächlich. Das Problem, was wir haben, es ist nicht das Problem, die Bekleidung hinzuschicken, aber in unserem Shop-System können wir die Dinge nicht trennen. Ne? Aber
Ja.
du kannst halt nicht trennen, dass die Engländer nur die Klamotten bestellen können. Die könnten jederzeit auch die Sprays bestellen. Und da haben wir halt diesen
Ja.
Gefahrenstoff-Kit, ne? Sage ich jetzt einfach mal so platt. Dann bestellen die dann einen Abbeizer bei und ich kann nicht liefern, weil das darf ich nicht.
Ja.
Ne, da habe ich echt keine Chance. So, ne?
Ja.
Und das ist so, ne, du kriegst ja über DHL-Klamotten, kriegst du ja verschickt, du hast ja dieses CP23-Formular oder wie es
Ja, aber
heißt,
es ist trotzdem
das füllst du
teuer.
aus. Ne, es ist teuer, klar, die Versandkosten müssen nicht tragen. Das ist dann natürlich nicht
Ja, aber auch
mein
Zoll
Ding.
oder sonst irgendwelche
Ne,
Sachen
ja,
ist.
gut, aber da bin ich ja raus. Ne? Das
Das
bezahlen die
kennst du
ja
nicht.
vor Ort. Ne? Das
Okay.
müssen die, wenn du da,
Ja,
die
aber.
müssen das halt nachlösen, da muss denen bewusst
Ja,
sein.
das ist das
Ne?
Problem.
So, und das wäre natürlich schön, so gerade bei den Klamotten, da würdest du dir natürlich wünschen, dass du da vielleicht einen Partner hast, der sowieso standardmäßig dahin schippert, der in der
Ja.
Szene ist, der sagt, Mensch, hör mal, fände ich cool, deine Polohemden zu nehmen und die nach England zu verschicken, da wäre ich dann auch offen dazu machen. Das wäre so ein Markt, wo ich
Ja.
ja sage, wenn du für den Markt das machst, das ist einfach, das schaffst du nebenbei nicht gestemmt. Das
Nö,
ist einfach
klar.
so das Ding. Ne?
Das kenne ich.
Ja.
Habe ich irgendwas nicht gefragt, was du vielleicht gerne noch loswerden würdest?
Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Was müsste man denn noch fragen? Ich glaube, man hat ganz viel über mich gehört. Ob das gut
Ja,
ist? Nein, als
auf
ob.
jeden
Nein.
Fall, auf jeden
Nein.
Fall. Ja, dann würde ich sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich hier sitzen kann. Schon mal für den Kaffee. Danke für den Patch. Meinen kriegst du gleich.
Ja.
Und ich würde mal sagen, wir sehen uns auf der Straße irgendwann mal bei einem Treffen. Ich bin ja nicht so bei vielen Runs.
Ja.
Nibbesen und Ölbergs kenne ich natürlich alles.
Ja.
Ich war dieses Jahr auch nicht beim Förderrun. Förderrun finde ich auch sehr schön als Location. Ist halt auch nicht so der, also auch kein klassischer Run, finde ich, was ich
Ja.
jetzt auch gehört habe. Aber Norddeutschland, du hast vorhin gesagt, du bist geradeaus. Das ist ja das, was ich in Norddeutschland auf jeden Fall auch sehr, sehr schätzen gelernt habe, was ich ja auch mache. Wir sehen uns irgendwo.
Ja, prima. Ne? Auch von mir auch vielen, vielen Dank. Ja, und vor allen Dingen so als McClouds kann ich einfach vielen, vielen Dank auch an die ganzen Zuhörer sagen oder an die Szene, weil ja, das, was wir aufgebaut haben, ja, da macht ihr natürlich einen großen Teil mit. Ne? Und das ist einfach so, die Kundschaft hat uns da echt weit gebracht. Das muss man einfach so sagen. Und dieses positive Feedback, was man bekommt, ja, vielen Dank dafür.
Gerne.
Ne?
Tja, so schnell können 1,5 Stunden vergehen. Also mir kam die Zeit, die ich bei Stefan im Wohnzimmer gesessen habe, deutlich kürzer vor, aber umso intensiver beim zweiten Anhören von mir. Und ich kann nur sagen, herzlichen Dank, Stefan, und natürlich auch an Gabi für die nette Bewirtung und das bei euch sein. Was erwartet uns im Dezember? Also erstens erwartet uns im Dezember, da freue ich mich schon total drauf, was intern ist, nämlich der 10. Babu in Hannover. Da freue ich mich schon echt drauf. 10 Jahre macht man das Ganze jetzt zugunsten der Hartz-Weihnachtshilfe und wir müssen uns da noch was Besonderes einfallen lassen. Ansonsten für die Episode 44, also wenn wir schnapsen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, mit wem ich da spreche. Ich habe so das ein oder andere angefragt. Da werde ich halt gucken, dass ich so schnell wie möglich positives Feedback bekomme. Das heißt, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden und dann werden wir sehen, mit wem wir es im Dezember zu tun haben. Ich habe mich nämlich heute parallel dann doch noch hingesetzt und habe mal ein bisschen meinen Redaktionsplan überarbeitet, weil ich mit dem einen oder anderen natürlich auch gesprochen habe, der mir Hinweise gegeben hat, mit wem ich denn noch sprechen könnte. Zwei Projekte haben sich leider noch ein bisschen weiter verzögert. Das ist schade, aber dem ist halt so. Manchmal ist es halt schwierig, die entsprechenden Personen zu bekommen oder gleichzeitig die Termine hinzubekommen. Aber ich bin da weiterhin am Ball. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen wunderschönen November. Genießt die Zeit, bereitet euch für eure Projekte vor. Ich habe noch zwei im Keller bzw. in der Garage. Ich hoffe, dass ich da jetzt endlich mal ein bisschen wieder weiterkomme. Ein Motor und natürlich noch ganz liebe Grüße an Jolaida. Die Chao steht immer noch im Keller und wartet einfach auf das Überholen. Vielleicht nutze ich dann doch nochmal ein Restaurations- bzw. Patina-Produkt. Ich werde sehen und werde danach berichten aus den eigenen Erfahrungen. Bis dahin wünsche ich euch nur das Allerbeste, fahrt vorsichtig, bleibt gesund und wir sehen uns auf der Straße oder ihr hört mich im Podcast. Oder Veit?